Jetzt kann ich dir ja die Story erzählen.
Erzähl mir die Story.
Und zwar hast du ja letzte Woche erzählt, dass du erkannt wurdest auf einer Party.
Ja.
Ich wurde jetzt auch erkannt und zwar an einem ganz kuriosen Ort, wo man eigentlich denken sollte, dass man dort nicht irgendwie erkannt wird, nämlich am Arbeitsplatz.
Achso, ich dachte, jetzt kommt was Schlimmes.
Nee, am Arbeitsplatz. Zwei Arbeitskollegen haben an meinem letzten Arbeitstag für diese Firma, für diese Agentur gemerkt, dass ich der von Downset Talk bin, dem Podcast, den sie schon seit Wochen und Monaten hören.
Haben sie nie auf den Namen geachtet? Oder?
Nee. Hey, aber, sagen wir mal, es waren auch keine Kollegen, mit denen ich wirklich direkt zusammenarbeite.
Okay.
Von daher war es jetzt nicht so offensichtlich.
Ja.
Vielleicht kannten sie auch nur meinen Vornamen. Und dann kam an meinem letzten Arbeitstag raus, dass die unseren Podcast schon sehr lange hören.
Na, also siehst du,
das war sehr lustig. Letzte Woche das war wirklich gesagt, sehr lustig.
Oh, noch nie erkannt. Schon.
Zack.
Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Downset Talk. Vielleicht hat es der ein oder andere Experte schon an der veränderten Soundqualität Chemie gehört. Ja, es ist irgendwie, vielleicht klingt es auf einmal ein bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass wir beide tatsächlich uns in einem Raum befinden, an einem Ort.
Das ist unfassbar.
Bei mir in meinem Zimmer.
Du meinst in der Downset Talk Hauptzentrale.
Genau, im Studio, im Downset Talk Studio. Deswegen eine ganz besondere Folge. Ja, wir haben uns tatsächlich heute das erste Mal kennengelernt, aber es ist irgendwie nicht so, weil wir haben jetzt die letzten Wochen fast täglich Kontakt gehabt.
Ja, denke ich schon.
Es ist jetzt nicht mehr, es ist jetzt so ein bisschen wie ein Blind Date war es, aber man kannte sich trotzdem schon vorher.
Ja.
Also so halbblind.
Ja.
Und es ist natürlich eine besondere Folge, weil wir heute unsere Wahrsager-Folge machen. Die Wahrsager werden wir heute sein. Wir schauen in die Glaskugel und sagen den Ausgang der diesjährigen NFL-Saison voraus. Bestenfalls. Und wir packen oben drauf noch ein paar Bold Predictions. Also Vorhersagen, die gewagt sind. Wo man danach vielleicht sagt, bist du bekloppt, Franke? Was fällt dir ein?
Und das Coole, keiner von uns kennt irgendwas vom anderen. Also keiner von uns kennt auch nur eine Prediction, Super Bowl-Tipp, was auch immer vom anderen. Also wir werden quasi genauso live überrascht wie ihr dann beim Zuhören.
Genau. Das wird sehr spannend für uns und auch hoffentlich für euch. Und diese Woche, also von der letzten Folge bis zu der, die ihr jetzt hört, am Donnerstag. An dem Donnerstag übrigens, wo die NFL wieder losgeht.
Das ist völlig richtig.
Die Regular Season.
Ja.
Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Es ist wirklich viel passiert in dieser letzten Woche vor dem Start der Saison. Auf ein paar Sachen werden wir gleich noch genauer eingehen und sie ein bisschen besprechen. Aber wir nehmen verhältnismäßig früh auf, schon am Montag, weil du bist heute in Hamburg, nicht um mich mal zu sehen, also auch aber hauptsächlich, um bei der Footballerei mal wieder zu Gast zu sein.
Genau.
Und da haben wir uns gedacht, dann verknüpfen wir das und nehmen die Downset Talk Folge gleich mit auf, wenn du schon mal da bist. Und deswegen, alles das, was jetzt zwischen Montag und Donnerstag passiert, werden wir natürlich nicht mit drin haben. Aber wie gesagt, es sind auch jetzt schon so viele Dinge passiert, über die müssen wir sprechen.
News aus der NFL.
Da steht natürlich an Nummer 1 ein Trade der Oakland Raiders und der Chicago Bears.
Ja, ich glaube, wenn wir nur über ein Team heute sprechen würden, dann müssten es die Raiders sein. Also die haben den Samstag quasi, den Cutdown-Tag, wo die Kader der Teams auf die 53 Spieler reduziert werden, ja quasi komplett dominiert, gar nicht unbedingt mit ihren Entlassungen, sondern eben mit dem Trade von Khalil Mack zu den Chicago Bears, für den sie zwar zwei Erstrunden-Picks bekommen, aber da gehen wir auch später noch ein bisschen auf die Details ein. Meine erste Reaktion wirklich war, du gibst einen deiner besten Verteidiger oder du gibst deinen besten Verteidiger und einen deiner besten Spieler, wenn nicht deinen besten Spieler insgesamt, würde ich sagen, den gibst du nicht ab in seiner Prime quasi, mitten in seiner Prime, selbst wenn du jetzt in einem Übergangsjahr bist. Also mein Gefühl so ein bisschen war, und du kannst gerne gleich mal sagen, wie du das siehst, oder die Theorie ging dann auch so ein bisschen rum, dass Gruden sich das Raiders-Team angeschaut hat, gesagt hat, okay, wir sind hier 3 bis 4 Jahre weg von ernsthafter Titelchance, dass er vielleicht von Derek Carr auch nicht so viel hält, von den Spielern, die da waren. Und dass er deswegen jetzt so ein bisschen stückweise das alles aufbricht und dann sagt, okay, jetzt in 3 Jahren, in 4 Jahren, das ist mein Fenster, da will ich hin.
Ich habe fast dasselbe hier mir aufgeschrieben, dass man jetzt, wir haben ja immer so gesagt, wir wissen nicht, was der Plan ist von Gruden.
Ja.
Ich glaube jetzt schon zu wissen, was der Plan ist. Bei Derek Carr stimme ich nicht ganz überein. Ich kann mir schon vorstellen, dass Gruden den mag, aber den Rest des Teams nicht unbedingt.
Ja.
Also ich habe mir aufgeschrieben, dass sie auf jeden Fall ein Rebuild machen wollen, aber nicht diesen harten Cut, dass man jetzt wirklich so eine totale Murks-Saison hat und so eine komplette Übergangssaison. Also eine Übergangssaison schon, aber nicht so eine richtig schlechte Saison. Und trotzdem den Fans eine ansehnliche Saison bieten will, holt man Spieler, die Prestige haben, die eine Fanbase haben, die man kennt, wie ein Jordy Nelson oder ein Doug Martin zum Beispiel, oder Tavis Bryant, gut, zu dem kommen wir gleich noch. das ist eine andere Geschichte, aber solche Spieler
halt. Hältst Marshawn Lynch natürlich.
Marshawn Lynch, ja, genau, den hältst du, weil das ist einfach eine Marke für sich.
Gerade in Oakland.
Und dann muss auch John Gruden nach einer komplett verkorksten Saison, die es ja hätte geben können, wenn du die Spieler nicht geholt hättest und die ganzen anderen, die du abgegeben hast, abgibst, hätte es ja auch eine komplett verkorkste Saison werden können, kann es immer noch werden. Aber dann musst du dich nicht rechtfertigen für deinen 100-Millionen-Dollar-Vertrag, wenn deine erste Saison irgendwie, wenn du dann 3 Siege hast oder so.
Ja, und er blickt natürlich auch nach Vegas. Also der Umzug steht ja jetzt bevor, in 2 Jahren, glaube ich, wenn ich nicht alles täuscht. Also wir wissen ja zum Beispiel auch noch gar nicht, wo die Raiders nächstes Jahr spielen. Ich glaube, das ist immer noch nicht final entschieden. Also die Vermutung ist dann doch irgendwie Oakland, aber ich glaube, dass das auch immer noch offen ist. Also es könnte natürlich sein, dass Gruden dann er hat den 10-Jahres-Vertrag unterschrieben für 100 Millionen Dollar. Mehr Jobsicherheit hat halt echt nur Bill Belichick im Moment in der NFL. Wenn jetzt Gruden sagt, ich sehe dieses Team und ich glaube, wir wollen in 3 Jahren so richtig gut sein, ich sammle jetzt Draftpicks, ich sammle jetzt Ressourcen quasi, dann ist es natürlich eine Sichtweise, die man irgendwo vielleicht nachvollziehen kann. Also ich persönlich bin auch kein großer Derek Carr-Fan. Ich weiß nicht, ob der Quarterback ist, der mit den Raiders den Super Bowl gewinnt. Aber dann eben den einen Spieler, der quasi so die Säule deiner Franchise sein kann, den abzugeben, das ist für mich halt so ein bisschen das, wo ich dann auch echt ausgestiegen bin. Also klar, man kann argumentieren, und das ging auch so ein bisschen rum, die Raiders
Defense ausgestiegen aus was? Aus dem nicht vorhandenen Hype-Train rund um die Raiders?
Mental aus Grunds Kopf ausgestiegen. die Raiders Defense war letztes Jahr auch schlecht mit Mac, aber sie war halt noch viel schlechter, oder sie ist noch viel schlechter, wenn er nicht spielt. Und er ist
Vor allem gibt es keinen adäquaten Ersatz. Ja,
überhaupt nicht.
Ja, okay, aber das ist ein Rookie, der wahrscheinlich nicht ansatzweise das Talent hat
wie ein Khalil Mack. Und du hast, also es gibt ja schon ein paar, gerade Defensive Tackle haben die ein paar Junge auch in der Mitte vielleicht allein, die in 1-2 Jahren richtig gut sein können. Aber dann, also für mich ist auf der einen Seite ein bisschen Sparen am falschen Ende und auf der anderen Seite eben auch das vom Gefühl her so ein bisschen das zu hohe Bewerten von Draftpicks. Also wenn du, ja klar, 2 Erstrunden-Picks ist schön, aber zum einen haben sie einen 2. Runden-Pick auch zurückgegeben, was für mich eigentlich ein absoluter Wahnsinn ist, dass das noch dazu kam.
Ja.
Und unterm Strich hoffst du ja, aus 2 Erstrunden-Picks auch nur einen Spieler zu kriegen, der ansatzweise.
Und das musst du ja erstmal schaffen.
Genau. Und Gruden hat jetzt in Tampa Bay war nicht für seine Drafting-Skills bekannt.
Genau. Und wenn du dir mal anguckst, wie wenig Spieler es am Ende schaffen, auf dieses Niveau zu kommen, wie Khalil Mack es jetzt schon war, da musst du viele Draft-Picks investieren, um den einen, der da wieder in diese Region von Miller, Mack, Joey Bosa vielleicht mit reingezählt an Edge-Rushern, damit mit reinkommt. Es gibt noch mehr bei den Raiders, ne?
Ja, du hast ja mit Tavis Bryant schon angesprochen. Da sind wir dann wieder auf der umgekehrten Seite, was die Draft-Picks angeht. Haben sie erst vor ein paar Monaten für einen 3. Runden-Pick geholt aus Pittsburgh. Obwohl wir die Probleme natürlich alle kannten, ist jetzt kein großes Geheimnis. Dem droht jetzt wieder eine Sperre und dann haben sie ihn eben entlassen. Sprich, der war ja so ein bisschen dieser.
Wissen wir schon, wie lang die Sperre ist? Oder?
Ich glaube, wenn er jetzt wieder gesperrt werden würde, dann wäre es. Was wäre das denn dann? Wäre das dann sogar eine ganze Saison? Der war ja schon 2-mal, glaube ich, gesperrt. Also, das wäre dann schon lang. Insofern ist es jetzt nicht so. Der Knackpunkt, glaube ich, war eher, den 3. Runden-Pick abzugeben für einen Spieler in seinem letzten Vertragsjahr mit der Vorgeschichte, die Martavis Bryant hat. Und dann haben sie auch noch AJ McCarron geholt, einen 5. Runden-Pick noch in einen Backup. Ein Backup-Quarterback, wo ich dann auch wieder denke, das passt eigentlich nicht zusammen. Wenn du jetzt sagst, das wird eine Übergangssaison, wir werden dieses Jahr nicht sonderlich gut sein, dann musst du doch nicht deinen Backup-Quarterback-Spot stärken. Dann nimmst du halt Connor Cook, war da, glaube ich, der erste Backup. Oder sagst hier mit dem, wenn sich jetzt wirklich Derek Carr verletzt, wir sind jetzt kein Playoff-Team dieses Jahr. Aber da dann jetzt nochmal einen 5-Runden-Pick rauszuwerfen, das passt halt irgendwie auch nicht zusammen. Und im Gesamtbild, glaube ich, muss Gruden schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht jetzt das Team so gleich in seinem ersten Jahr so ein bisschen verliert. Weil gerade Mac war halt intern mega angesehen. Das war vielleicht sogar der absolute Leader, auf jeden Fall einer der Leader. Völlig sauberer Spieler, keinerlei Skandal oder sonst irgendwas. Auch gerade bei Derek Carr, einer, der total beliebt war. Also,
ja, die Tweets von Derek Carr und ich glaube,
Bruce Irvin.
Haben es ja auch auf den Punkt gebracht.
Ja, total. Ich glaube,
what the fuck oder irgendwie sowas ähnliches kam da direkt. Ja, also die haben auf jeden Fall nicht die Zustimmung, beziehungsweise John Gruden hat nicht die Zustimmung von den beiden, was den Khalil Mack Trade anbelangt. Haben wir noch mehr zu den Raiders? Nee, das war's, ne?
Das war's erstmal. Also für mich.
Wir werden übrigens, kleiner Teaser, nachher noch über die Raiders sprechen. Ja. Ich sag aber noch nicht, wann, an welchem Programmpunkt wir da über die...
Der Nummer 1 Draftpick.
An welcher Stelle wir über sie sprechen werden. Es läuft eher so semi-gut für die Raiders, aus meiner Sicht zumindest, aber auch für die 49ers läuft es aus anderen Gründen nicht ganz so optimal.
Ja, die 49ers haben im Training am Samstag, müsste das jetzt auch gewesen sein, im letzten Play haben sie Jerick McKinnon für die ganze Saison verloren, hat sich das Kreuzband gerissen, bei einem, wohl so wie das klang, ein Cut, den er gemacht hat, ohne Gegenspieler, also quasi einfach irgendwie im Rasen hängen geblieben, blöd gestolpert, was auch immer. Auf jeden Fall Kreuzbandriss, Saison aus, und das ist natürlich mega bitter. Also für ihn war es jetzt die Chance, wirklich mal zu zeigen, ja, ich kann ein echter Nummer 1 Back sein. Der wäre der klare Starter gewesen in San Francisco in der Offense, die seinen Stärken mega gelegen hätte, also was die Mischung aus Zone Running und vor allem Receiving auch angeht. Und die Niners sind an sich jetzt nicht so schlecht dahinter aufgestellt, oder sind zumindest interessant dahinter aufgestellt, glaube ich, besser als einige andere Teams für so eine Situation. Mit Alfred Morris, der jetzt sicher der Starter sein wird, was die Rushing Downs, die Running Downs angeht. Und Matt Breida, der ja aber aktuell selbst auch angeschlagen ist, so ein bisschen als der Passcatcher, aber du verlierst natürlich dieses Matchup-Element, wenn du eben Jerick McKinnon auf dem Platz hast, der dir im Idealfall beides gibt, und jetzt hast du so ein bisschen einen Spezialisten fürs eine und ein bisschen einen Spezialisten fürs andere.
Optimal ist es auf keinen Fall. Und dann haben wir noch ein paar Quarterback-Situationen, die sich geklärt haben, teilweise auch überraschend.
Ja, gerade eben, kurz bevor wir aufgenommen haben, kam die Nachricht rein, dass die Buffalo Bills sich auf ihren Starting-Quarterback festgelegt haben für Week 1. Und es ist Nathan Peterman, wie wir es eigentlich vermutet hatten, kann man sagen, und auch gefordert hatten, weil ich glaube jetzt, wir haben Josh Allen gesehen jetzt in dem einen Spiel und gegen das Starting Defense, er hat selber gesagt, das Spiel war zu schnell für ihn. Nathan Peterman startet jetzt, und ich habe eben zu dir gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ist auch so ein bisschen eine undankbare Rolle, weil die Saison der Bills gegen die Ravens, Chargers und Vikings anfängt, und da hast du gleich mal drei Pass-Rushs, die du als Quarterback nicht unbedingt sehen willst. Die Eagles haben sich auch festgelegt. Nick Foles wird zum Auftakt, zum Season-Opener für die Eagles starten. Da für mich auch ein bisschen die Überlegung, könnte es vielleicht sein, dass Carson Wentz mehr als nur ein Spiel verpasst. Also der Kreuzbandriss, und ich glaube, es war ja nicht nur sogar Kreuzband, da war, glaube ich, sogar noch ein anderes Band betroffen, war erst im Dezember. Das heißt, wir sprechen jetzt von knapp 9 Monaten erst. Könnte passieren, dass wir vielleicht Foles für die ersten 4 Spiele oder so sehen, 3 Spiele. Wer weiß, ich meine, die NFC ist brutal gut. Es könnte sehr gut sein, dass die Eagles da dann irgendwie vielleicht nur 2-2 gehen oder so.
Sie werden nicht das erste Team, was einen kleinen Super Bowl-Hangover hat.
Ja, und in dem Fall ja wirklich einen erklärbaren. Also das Team ist ja immer noch extrem gut, aber wenn halt Kleinigkeiten entscheiden und du vielleicht dann 2 Spiele hinter die Saints und Falcons oder was auch immer zurückfällst, kann das sich im Januar dann
zurückkommen. Das Gute ist bei den Eagles, ich finde, ihre Division ist noch relativ, was die Qualität angeht, relativ überschaubar, was die NFC angeht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Also gehört nicht zur schwersten Division der NFC.
Das stimmt auf jeden Fall.
Aus meiner Sicht. Aber wir haben noch was.
Ja, wir haben noch mehr sogar. Die Denver Broncos haben Paxton Lynch entlassen. Das, nachdem er den ersten Cut ja noch überstanden hatte, da war er noch ein bisschen so, okay, Wieso? Aber gut, jetzt haben sie ihn entlassen und es war also
ehemaliger First-Round-Pick, muss man dazu sagen.
Ehemaliger First-Round-Pick vor erst 2 Jahren, oder?
Ja.
Ja. Der.
Das war, müsste der. Echt? War das der Carson Wentz-Draft?
Ich glaube ja, oder?
Das kann gut sein. Müsste
der gewesen sein.
Wahnsinn.
Der ja eigentlich sich nur zurückentwickelt hat oder stagniert bestenfalls. Bei den Fans komplett unten durch war. Also der war eigentlich komplett toxisch in Denver. Da gab es überhaupt keine Möglichkeit. Und dann haben wir noch ein, zwei kleinere Entlassungen und Verpflichtungen. Also die Bills, wir es eben gerade schon von den Hand haben, Corey Coleman auch schon wieder entlassen, den sie erst vor ein paar Wochen aus Cleveland geholt hatten. Das bestätigt so ein bisschen das, was man von ihm hört, dass Einsatz ein Problem ist, dass er es nicht auf die Reihe kriegt, ein Playbook zu lernen. Das
auch ein ehemaliger First-Round-Pick.
Von den Browns ein ehemaliger First-Round-Pick. Die Cowboys haben so ein bisschen für die zweite große Überraschung am Samstag gesorgt, und zwar mit einer Kicker-News, die wir ja eigentlich normalerweise sehr gepflegt ignorieren. Aber die Cowboys haben Dan Bailey, ihren All-Time-Rekord-Kicker in so ziemlich allen Kategorien, entlassen, wo man jetzt, der kam zwar von der Verletzung zurück, aber es hieß eigentlich die ganze Zeit, ja, passt, ist wieder fit. Und jetzt gehen sie mit einem, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch keinen einzigen Regular-Season-Kick in seiner Karriere vorzuweisen hat, sprich, die Cowboys gehen da schon auch ziemliches Risiko. Und zwei Verpflichtungen haben wir noch. Die Chargers haben Antonio Gates zurückgeholt. Das
Tight End.
Genau, Tight End Antonio Gates. Das stand eigentlich so seit der Hunter Henry
Verletzung. 80 Jahre quasi, alt.
Ja, mindestens. Stand es im Raum. Ich gehe immer noch davon aus, dass in vielen normalen Plays Mike Williams so ein bisschen diese Receiving Tight End Rolle quasi einnehmen wird. Während Gates natürlich vor allem in der Red Zone immer noch eine gute Waffe ist, aber rennen kann er halt eigentlich nicht mehr.
38. Also, ich will ihm nicht zu nahe treten mit 80 Jahre alt, aber 38 ist für einen Footballer vor allem auf der Position. Sehr alt.
Ja, absolut. Aber eben die,
aber
kein Geheimnis, dass die Chemie
da ist
mit Philip Rivers, genau. Und der wird sicher auch wieder seine 3, 4, 5 Touchdowns irgendwie fangen. Davon kann man eigentlich ausgehen.
Er wird auf jeden Fall meiner. Ich hatte eine sehr optimistische Touchdown-Prognose bei Mike Williams.
Mhm.
Die geht jetzt natürlich ein bisschen zurück.
Da wird er ein paar von klauen, ja. Das kann man nicht ausgehen. Und dann noch eine Verpflichtung, die jetzt unmittelbar bevorsteht und vermutlich, bis ihr den Podcast hört, wenn nicht irgendwas Überraschendes passiert, ist ja auch durch. Die Saints holen Mike Gillislee, der von den Patriots entlassen wurde, hat da dieses interne Running-Back-Duell um den einen Spot verloren. Und New Orleans hatten wir ja auch schon besprochen. Mark Ingram fehlt die ersten 4 Spiele. Da wird Gillislee derjenige sein, der zusammen mit Alvin Kamara, denke ich mal, das Starting Backfield bildet. Und dann, wenn Ingram zurück ist, wahrscheinlich keine allzu große Rolle mehr haben wird.
Ja, vor allem Goal-Line-Work am Anfang, ne?
Ja.
War es das an News?
Das war es an den wichtigsten News auf jeden Fall, ja.
Schön, mal gucken, was noch bis Donnerstag passiert, was wir nicht drin haben werden.
Der Derek Carr-Trade übrigens.
Oh, hör auf, ey. Ich will nichts mehr von den Raiders hören. Außer gleich, wenn ich über sie sprechen würde. Ich freue mich tierisch auf diese Folge. Wir haben schon oft drüber gesprochen, wir haben oft darauf verwiesen.
Ja.
Wir haben gesagt, nein, wir treffen keine Vorhersagen, dafür haben wir eine komplett eigene Folge. Und das ist die Folge. Wir wurden auch schon oft gefragt bei Twitter und so weiter, was glaubt ihr, wer gewinnt Division XY? Ja, war
immer in den Fragen dabei bei
Mailback. Und dann erstmal analysieren, erstmal gucken und dann können wir uns aus dem Fenster lehnen. Und ja, mal schauen, wie viel davon eintreffen wird.
NFL Preview.
Wir werden unter anderem voraussagen, wer wird die meisten Sacks am Ende der Saison haben. Wer ist der Rushing Leader mit den meisten Rushing Yards? Der Receiving Leader, der Passing Leader, der MVP? Finde ich besonders schwer. Dann gucken wir in jede Division ganz kurz und sagen, wer gewinnt die Division und wer bekommt die oder welche Teams bekommen eine Wildcard für die Playoffs. Dann natürlich der Super Bowl Pick. Mhm. Da wurden wir wirklich, glaube ich, am meisten zugefragt. Was glaubt ihr, wer kommt in den Super Bowl?
Ja.
Und dann haben wir noch ein paar Bold Predictions. Reichlich Programm. Fangen wir an mit dem Sack Leader. Darf ich starten?
Sehr gerne.
Da weißt du, glaube ich, schon, wen ich habe.
Ich habe eine Vermutung, ja.
Ich glaube, das habe ich schon mal so angedeutet, nämlich Myles Garrett.
Ja.
Wir haben über Myles Garrett schon gesprochen. Edge Rusher von den Browns. Letzte Saison, ich habe es schon mal gesagt, 11 Spiele, 7 Sacks. Und man muss dazu sagen, in dem ersten Spiel, was er gemacht hat, hatte er nur 19 Snaps und 2 Sacks, wohlgemerkt. Also Dass er was drauf hat, hat er in diesen 11 Spielen auf jeden Fall schon gezeigt. Alle 8 Snaps bei einem Passing Play, wohlgemerkt, hat er Pressure erzeugt auf den Quarterback. Alle 8 Snaps. Das ist mehr als Cameron Jordan, als Von Miller, als DeMarcus Lawrence, als Calais Campbell, die ja in Sacks natürlich deutlich vor ihm waren, weil sie eine ganze Saison gespielt haben. Ja. Aber alle 8 Snaps hat er den Quarterback unter Druck gesetzt. Dazu kommt, es ist jetzt sein zweites Jahr, konnte die meiste Zeit in der Vorbereitung, ich glaube, er zwischendurch war, glaube ich, mal so ein bisschen angeschlagen, konnte aber die meiste Zeit der Vorbereitung komplett mitmachen, die Trainingscamps, die Preseason. Das ist anders als letztes Jahr, wo er ja den kompletten Anfang der Saison verpasst hat. Die ersten 5 Spiele, glaube ich, oder erst 4 Spiele. Das hat er mitmachen können. Das wird ihm gut tun. Also das wird ihn auf jeden Fall besser gemacht haben, wenn er mehr Zeit mit dem Team verbringen konnte. Dann in der Preseason übrigens direkt höchst gerateter Pass-Rusher von Pro Football Focus. 30 Snaps, 2 Sacks, 2 Quarterback-Hits und 4 Quarterback-Hurries. Also, dass er quasi, wie definiert man das? Der Quarterback rennt dir weg, weil er sieht, du kommst
so ungefähr. Oder muss den Ball schneller loswerden.
Ja, oder sowas, genau.
Geplant ist.
Ist eine Maschine, der Typ. Und ich glaube, der wird nochmal einen Schritt nach vorne machen. Vor allem, wenn er komplett fit bleibt, dann spielt er für mich damit in einer Liga, mit denen, die ich eben genannt habe, mit denen, die meisten Sacks holen in der Saison. Und wenn es richtig gut läuft, dann holt er die meisten. Mhm. Jetzt deiner.
Meinen habe ich tatsächlich nochmal geändert, nachdem ich mich eigentlich schon so relativ auf Von Miller festlegen wollte, den ich glaube, dass Von Miller dieses Jahr wieder so richtig eine dieser absurden Saisons haben wird, nachdem die Broncos letztes Jahr so ein bisschen zurückgegangen sind, auch defensiv letztes Jahr als Pass-Rush-Team. Ich habe ihn tatsächlich auf Khalil Mack geändert.
Schön.
Für mich ist es so ein bisschen, oder es ist ein bisschen so ein Traumszenario für Defense-Fans, glaube ich, Khalil Mack neben Akeem Hicks zu sehen. Weil klar, die Rams jetzt zum Beispiel haben diese beiden ultra krassen Defensive Tackle nebeneinander. Ja. Aber bei den Bears hast du jetzt den Fall, dass du einen Top 5, würde ich jetzt mal sagen, Defensive Tackle neben einem der 2, 3 besten Edge-Spieler hast. Und das gibt dir als Defensive Coordinator ja einfach mal wahnsinnig viele Möglichkeiten, selbst unabhängig von irgendwelchen Blitzpaketen, in die sie garantiert auch eingebaut sein werden, mit Stunts und allen möglichen verschiedenen Sachen, die beiden unterschiedlich, individuell, aber eben auch zusammen einzusetzen. Die Secondary in Chicago ist für mich gut genug, um den Quarterback auch dazu zu bringen, den Ball ein bisschen länger zu halten, als er will. Du kriegst Roquan Smith noch dazu, der die Front auch gerade in Coverage nochmal besser macht, den viel mehr Explosivität gibt. Ich hatte bei den News ja, glaube ich, schon gesagt, dass kein Spieler mehr Quarterback-Pressures hatte, seitdem Mack in der Liga ist, als er selbst. Und das vor allem auch ziemlich konstant. Also in den letzten 3 Jahren war das immer um die 80, ein Jahr mal fast 100. Nie unter 11 Sacks seit seiner zweiten NFL-Saison. Und das in der Raiders-Defense, wo er der klare Mittelpunkt war und offensichtlich wirklich auf ihn einstellen konnten. Das wird jetzt in Chicago nicht mehr so sein. Ich erwarte eigentlich, oder für mich haben die Bears jetzt inklusive Defensive Coordinator alles, was man braucht, um eine Top-5-Defense zu sein. Ich denke, dass sie in die Richtung auch gehen werden im Laufe der Saison. Und ich glaube, dass Khalil Mack dieses Jahr derjenige ist, der Raiders-Fans noch größere Schmerzen bereiten wird, indem er die Liga in Sacks anführt.
Die werden ihm hinterher trauern, so oder so. Aber wenn er natürlich die Liga in Sacks anführt, dann glaube ich noch ein bisschen mehr.
Dann so richtig. Vor allem, wenn sie dann ihre eigene Defense sehen, wo halt echt nicht Löcher viel sind. Ist dieses Jahr.
Kommen wir zum Rushing-Leader. Fand ich schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Fand ich schwierig. Ich war ein bisschen, jetzt nicht doll mutig, aber ein bisschen mutig, weil mehrere Dinge müssen da zusammenkommen. Diese Prediction ist von sehr vielen, oder sagen wir mal, ich glaube, ich habe 3 Bedingungen dafür, die es braucht, damit Leonard Fournette Rushing Leader der NFL wird.
Das ist okay, das ist der erste, den ich nicht habe kommen sehen.
Und zwar, also mehrere Bedingungen müssen dafür passen. Bedingung 1, Fournette muss fit bleiben. Ja. Das ist immer wieder sein Problem gewesen, war immer wieder angeschlagen, schon im College, letzte Saison. Das muss er in den Griff bekommen. Oder was heißt in den Griff bekommen? Vielleicht kann er auch einfach nichts dafür, ne? Wenn er einfach verletzungsanfällig ist. Aber vielleicht kommt er ja diese Saison mal durch. Mhm. Er hatte letztes Jahr weniger Snaps als die meisten Running Backs, die vor ihm waren, was am Ende mit Total Yards angeht, was natürlich an seiner Verletzungsanfälligkeit lag, auch da immer wieder angeschlagen gewesen. Bedingung 2, das Playcalling muss besser, / unberechenbarer werden,
ja,
bei den Jaguars. Und vor allem muss das Passing Game etwas gefährlicher werden. Blake Bortles. ich weiß, die Bedingung ist etwas, aber das Ding ist, bei 73% seiner Snaps stand er einer Base-Defense gegenüber, also weniger Cornerbacks, ja, als Linebacker. Wir haben das schon mal, ja, wir haben das ja schon mal erklärt. Also auf jeden Fall mehr größere, dicke Leute, die besser gegen den Run sind, ja, als gegen den Pass. Dann bei knapp 50% seiner Snaps standen 8 oder mehr Defensive-Spieler in der Box. Stacked Box.
Mhm.
Bei 50%, also jedem zweiten Snap war die Box komplett voll mit Leuten. Mehr waren es übrigens nur bei Teamkollege Chris Ivory, Derrick Henry, Jonathan Stewart und Mike Gillisley, was alles keine richtigen Workhorse-Backs gewesen sind letztes Jahr.
Ja.
Er war der einzige Workhorse-Back, den man so als Workhorse-Back bezeichnen kann, als Three-Down-Back, weitestgehend zumindest, der halt diese Menge oder diese Häufigkeit an Stack-Boxes vorgefunden hat.
Mhm.
Bedingung 3, die O-Line muss so durch die Verpflichtung von Andrew Norwell, dem Guard, so verbessert sein, wie man sich das erhofft, weil ein guter Guard kann im Running Game auf jeden Fall was bewirken. Ob das Andrew Norwell so tut, wie man sich das erhofft, ist ja eher der bessere Passblocker als Runblocker. Aber er ist, also vor allem Fournette braucht so jemanden in der Mitte der Line, weil er einfach so ein aggressiver Runner ist, der seine Gaps braucht. Das, ja, ist jetzt kein Le'Veon Bell, der hinter der Line rumtänzelt und wartet, bis sich was auftut. Der braucht ein Gap, und was er dann mit einem Gap machen kann, das hat man ja letzte Saison schon gesehen.
Ja.
Wenn diese drei Bedingungen eintreffen, ist für mich Leonard Fournette ein sehr heißer Kandidat, Rushing Leader der NFL zu sein. Alle anderen Tipps waren mir zu langweilig.
Also bei Fournette ist das Ding für mich, über die Volume könnte es natürlich kommen, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass er die Liga in Rushing Attempts anführt. Mhm. Eigentlich gibt es für mich nur 3 oder 4 Kandidaten, die dafür ernsthaft in Frage kommen, vorausgesetzt alle bleiben fit. Und da ist Fournette auf jeden Fall einer davon. Ich sehe ein bisschen das Problem, dass ich die ganzen Umstände oder zumindest einige davon nicht, oder mich schwer damit tue, die als erfüllen sich zu sehen. Also die Line, denke ich, wird stabiler sein. Mhm. Da ist Norwell auf jeden Fall Unterstützung, glaube ich, im Run-Game und im Pass-Game. Aber das, gerade was das Play-Calling angeht und gerade mit denen, was wir letzte Saison dann eben gesehen haben, denke ich, dass gegnerische Defenses noch mehr versuchen werden, das Spiel in Blake Bortles' Hände zu zwingen. Also, dass sie sagen, hier, wir wissen, dass ihr ihn eigentlich verstecken wollt, so mehr oder weniger. Wenn uns Blake Bortles schlägt, dann verlieren wir halt. Aber wir lassen uns nicht von Leonard Fournette schlagen.
Ja.
So ein bisschen. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der die Liga in Rushing-Versuchen anführt, aber eben nur für 3,8 Yards pro Run oder so.
Mhm.
Und dementsprechend halt nicht die ganz große Effizienz einfach hat. Und da ist dann die Frage, wie effizient sind die anderen,
ja,
3, 4, die
wen in diese
Kategorien kommen. Wahrscheinlich jemanden, den du dann als langweilig bezeichnen würdest. Ich habe am Ende Le'Veon Bell genommen. ich glaube, dass die Steelers Bell, für mich ist es seine letzte Saison in Pittsburgh. Ich denke nicht, dass er danach nochmal bleibt. Und ich gehe davon aus, dass die Steelers ihn da wirklich bis zum Umfallen jetzt nochmal einsetzen werden. Hat jetzt die letzten 2 Jahre mit jeweils über 320 Runs, war das ja eigentlich schon der Fall. Und die Zahl wird, glaube ich, sogar nochmal nach oben gehen jetzt in dieser Saison oder zumindest sich in der Reichweite wieder bewegen. Die Steelers werden mehr Tempo-Offense spielen mit dem neuen Offensive-Coordinator. Da wird, glaube ich, in der Folge wird Le'Veon Bell noch seltener vom Feld kommen, weil sie eben viel mehr No-Huddle gehen. Dann werden sie dadurch auch gegnerische Fronts häufiger mal auf dem falschen Fuß erwischen, was Ben Roethlisberger, der ja mehr Freiräume auch an der Line of Scrimmage kriegt, auch um Spielzüge zu ändern jetzt in der neuen Offense, wird das dann, glaube ich, häufig dazu nutzen, einfach, okay, er sieht, dass die Front noch nicht richtig sortiert ist und dann lässt er Bell einen kurzen Inside-Zone-Run laufen, so. Ich glaube, da wird Le'Veon Bell viel mehr einfache Yards in Anführungszeichen rauskriegen. Dann haben die Steelers generell eine sehr gute Run-Blocking-Line. Also das ist ja kein Geheimnis, auch schon seit Jahren jetzt so. Und eben zu deiner Statistik gerade, die habe ich auch hier, eben so ein bisschen das krasse Gegenteil zu Leonard Fournette. Le'Veon Bell sieht verhältnismäßig kaum Stackboxes, also kaum Boxes mit 8 oder mehr Spielern, nur unter 20% und damit weniger als so Spieler wie McCaffrey zum Beispiel oder auch Kareem Hunt oder Lamar Miller, die ja alle in Offensive spielen, die auch eher die Aufmerksamkeit vom Running Back so ein bisschen weglenken, würde man meinen. Ja. Aber Le'Veon Bell ist da nochmal drunter. Von den anderen Spielern, die ich gesagt habe, also für mich ist David Johnson eben noch ein Kandidat, der auch in dieser sehr, sehr hohen Volume-Reichweite sein wird, weil die Cardinals noch viel, viel runlastiger sein werden als die letzten Jahre. Und natürlich Ezekiel Elliott.
Genau. Das war ja so mein, an dem habe ich lange gedacht, ja. Das wird meiner.
Ja.
Was auch total Sinn machen würde. Ich meine, er war letztes Jahr schon so weit vorne, was ja. Total Yards angeht, obwohl er wie viele Spiele ausgesetzt hat?
Sechs, oder?
Sechs, glaube ich sogar,
ja.
Ne?
Ja.
Und er war trotzdem so weit vorne dabei, wenn er jetzt eine ganze Saison spielt und sie werden ihn ganz viel benutzen.
Also Elliott war mein erster Gedanke. Für mich ist es da wirklich die Offensive Line.
Ja,
also
ja.
Tyron Smith ist angeschlagen, Zach Martin ist angeschlagen. Travis Frederick wird vielleicht 6-8 Wochen fehlen. Das wissen wir, haben wir letzte Woche thematisiert, ein bisschen die Autoimmunerkrankung, die er hat. Und der gerade Travis Frederick ist in dem Run-Blocking-Scheme von den Cowboys extrem wichtig, was diese ganzen Outside-Zone-Runs angeht. Das können sie nicht ersetzen. Also das ist fast egal, wen sie da hinstellen, den Travis Frederick können sie nicht ersetzen. Und da wird, glaube ich, auch ein Elliott drunter leiden. Plus, die Cowboys haben wir ja auch jetzt schon mehrfach gesagt, im Passspiel haben die einfach nicht so die Spieler, die dir jetzt als Defense, vor allem jetzt zumindest jetzt mal zu Saisonstart, die dir jetzt die mega Angst einjagen oder deine Defense-Scheme irgendwie diktieren. Und da denke ich dann auch, dass wir noch mehr zugestellte Boxes sehen werden.
Kommen wir zum Receiving Leader.
Ich bin mal gespannt. Das ist ein Kandidat, wo wir den gleichen haben könnten.
Ich habe quasi zwei zur Auswahl.
Okay.
Julio Jones.
Okay, den habe ich schon mal nicht. Dann.
Und jetzt pass auf, den hast du, glaube ich, auch nicht. Keenan Allen.
Nee, den habe ich auch nicht.
Ah, die beiden habe ich. Weil zum Beispiel, also Antonio Brown wäre ein Kandidat.
Mhm.
Pittsburgh, glaube ich, wird aber ein bisschen mehr den Ball verteilen.
Ja, war auch mein Gedankengang.
Was zu einer anderen Prediction später mir ein bisschen widerspricht. Trotzdem glaube ich, dass sie ein bisschen den Ball verteilen werden. Juju ist da, James Washington ist da, Bell ja. werden sie viel nutzen, wie du gerade erklärt hast. Odell Beckham Jr. wäre ein Kandidat. Da glaube ich auch, dass der Ball viel verteilt wird, weil sie einfach viele Waffen haben. DeAndre Hopkins wäre ein Kandidat. Ich bin bei der Texans Offense ein bisschen skeptischer.
Mhm.
Insgesamt. Ich glaube, dass der natürlich wieder da vorne mitmischen wird, auf jeden Fall. Aber Julio Jones und Keenan Allen sind für mich zwei Kandidaten, die könnten es dieses Jahr werden. Die waren beide in der zweiten Saisonhälfte die Receiver mit den meisten Yards. Ich erwarte, dass beide Offenses insgesamt eine sehr gute Saison haben. Beide haben eine sehr, sehr gute Harmonie mit ihren Quarterbacks. Plus, sie haben zwei erfahrene Quarterbacks. Keenan Allen wurde jetzt im Verlauf der letzten Saison immer, immer stärker. Und Jones wiederum hat auch noch einiges liegen gelassen. Da war so ein paar Drop-Passes dabei. Allen war extrem sicher. Also, die beiden sind für mich sehr gleich auf. Man hätte da auch andere nehmen können. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Julio Jones.
Echt?
Ja.
Weil der eigentlich auch, also der spricht für mich ein bisschen oder fällt in die gleiche Kategorie wie Antonio Brown, weil ich glaube, dass die Falcons den Ball extrem verteilen werden. Die haben jetzt ja Calvin Ridley noch gedraftet.
Mm.
Vielleicht, also eins der drei, vier, fünf besten Receiver-Trios, würde ich sagen. Die mögen Austin Hooper sehr, den Tight End, und ja. die haben die beiden Running Backs, die ja auch vielleicht, viel im Passspiel dabei
sind. Ja, dann halt Keenan. Naja, du hast schon recht. Also ist bei vielen der Fall, dass sie, also zum Beispiel AJ Green wäre auch noch mit in der Verlosung.
Ja.
Da glaube ich halt, dass die Bengals insgesamt halt einfach nicht so viele Yards produzieren werden.
Mhm.
Aber AJ Green ist natürlich in seinem Team die klare Nummer 1. Da bin ich gespannt, wen du jetzt hast. Wahrscheinlich habe ich den schon genannt.
Bei du hast den schon genannt, ja. Ich habe die Andre Hopkins genommen.
Ja.
Ich sehe bei den Texans kein Run-Game, was das Team irgendwie prägen könnte. Also
Lamar Miller hallo.
ist überhaupt kein Contact-Runner, ist nur noch durchschnittlich, was die Big Plays angeht. Über Houston's Line haben wir ja jetzt echt schon genug gesprochen, würde ich sagen. DeAndre Hopkins, absolutes Target-Monster gewesen, auch letztes Jahr wieder mit 164 die Liga angeführt. Wir haben gesehen, was er auch macht mit schlechten Quarterbacks. Also wenn wir da an die Brian Hoyer, Ryan Mallett, Brock Osweiler Jahre denken, weil in den letzten 3-4 Jahren war Hopkins konstant, was Yards angeht, sehr, sehr produktiv, bis auf jetzt so ein bisschen die 2016er Saison, da war er mal unter 1000. Er ist einerseits ein Deep Threat Receiver mit seinem Skillset, aber er wird ja nicht nur tief angespielt. Und das finde ich so ein bisschen die gute Mischung bei ihm. Zum einen eben, dass er ein klarer Nummer 1 Receiver ist, dass er Targets ohne Ende sieht, dass er effizient ist, was Yards pro gelaufene Route und solche Sachen angeht. Dass er aber eben nur, ich hatte jetzt vorher nachgeschaut, nur 25% von seinen Targets mindestens 20 Yards tief kam. Und das ist weniger als eben zum Beispiel Antonio Brown, weniger als auch ein Doug Baldwin zum Beispiel, der ja ein Slot-Receiver bei den Seahawks ist. Für mich ist er so der Kandidat, der gezeigt hat, dass er unabhängig von generellen Problemen in der Offense abliefert. Und ja, ich glaube, dass die Texans offensiv nicht das wiederholen werden, was wir letztes Jahr mit Watson gesehen haben. Ich glaube nicht mal ansatzweise. Ich glaube, dass die dieses Jahr einen Rückschritt machen werden. Aber wenn einer konstant produziert, dann ist es bei den Texans die Andrew Hopkins. Und mein Tipp ist, dass der dieses Jahr die Liga in Receiving Yards anführt.
Spannend. Passing Leader. Da lasse ich dich mal anfangen, weil du kannst ja denken, die meisten waren mir zu langweilig. Also Tom Brady, Aaron Rodgers, Philip Rivers. Das wäre zu langweilig. Es könnte sogar sein, dass wir den gleichen haben. Ich bin gespannt.
Also hast du ihn jedenfalls nicht genannt. Ich habe Drew Brees genommen.
Nee, den habe ich nicht. Aber gut, ja.
Die Saints haben das beste Screen Game der Liga. Da hatten wir in der Division-Folge drüber gesprochen. Brutal viele Yards nach dem Catch, die natürlich Brees Statistiken auch nach oben ziehen. War letztes Jahr wieder mal einer der akkuratesten Pässer oder sogar der akkurateste in der NFL, was natürlich auch daran lag, dass er mit Abstand die meisten Pässe geworfen hat, die die Line of Scrimmage gar nicht überquert haben, mit 25%, also natürlich primär Screen-Pässe. Kaum ein Quarterback oder kein Quarterback eigentlich in der NFL ist so konstant darin, seine Running Backs ins Passspiel einzubeziehen. Da hat niemand auch nur ansatzweise in den letzten Jahren so viele Pässe zu seinen Running Backs geworfen, prozentual gesehen, wie Drew Brees. Das heißt, er hat diese hohe Baseline, einmal durch das Screen Game, spielt in einer der besten Offensive Lines und gleichzeitig wirft er auch tief immer noch präziser. Also letztes Jahr eine der höchsten Deep Passing Passgenauigkeiten in der ganzen Liga. Nur hat er letztes Jahr verhältnismäßig wenig tief geworfen und ich vermute, dass sich dieses Jahr ein bisschen ändern wird. Die Saints haben natürlich Michael Thomas, dann haben sie Cameron Meredith dazu geholt, sie haben immer noch Ted Ginn und Traquan Smith, der Drittrunden-Pick von den Saints dieses Jahr, der in der Preseason richtig gut aussah. Also ich denke, dass wir da auch ein bisschen wieder eine Balance und vielleicht mehr, klein wenig Richtung Passspiel bei den Saints sehen werden, in Kombination mit den ganzen Pässen zu den Running Backs, dem Screen Game. Die ersten 4 Spiele ohne Mark Ingram, wer weiß, wie das da aussieht. Vielleicht werden das totale Passspielfeste bei den Saints dann und die laufen viel weniger in den ersten Wochen. Also ich denke, dass Drew Brees so seine letzte große Feuerwerkssaison hat, nicht unbedingt, dass er danach zurücktritt, aber dass das so seine letzte richtig große Elite-Saison wird und dass er die Liga nochmal in den Passing Yards anführt.
Finde ich gut, den Pick. Mag ich sehr. Und du wirst meinen auch mögen.
Sam Bradford.
Baker Mayfield. Nein. Matt Ryan.
Ah.
Matt Ryan, haben wir auch schon drüber gesprochen, magst du diese Saison sehr gerne.
Ja.
Unter anderem, weil er ein unglaubliches Interception-Pech hatte letztes Jahr.
Ja.
Die drittmeisten Drop-Passes, die eigentlich fangbar gewesen wären, also Pässe, die eigentlich fangbar gewesen wären, 6,2% seiner Pässe wurden gedroppt. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn man sich überlegt, wie viel so ein Quarterback über eine Saison verteilt passt und 6,2%, damit ist er auf Platz 4 aller Quarterbacks, die eigentlich Starter sind, so keine Backups. Seine Completion Percentage im Vergleich zu der Adjusted Completion Percentage, also da wurden dann alle Pässe rausgenommen, die eigentlich gut geworfen waren, aber dann aus welchen Gründen auch immer kein Catch waren, die geht auf 76% hoch, wo er mit zu den absolut Besten gehört. Ich glaube Platz 5. Und halt seine normale Completion Percentage ist irgendwo 65 oder so gewesen. Damit ist er deutlich weiter tiefer. Und trotzdem hat er es geschafft, über 4000 Yards, Passing Yards zu haben am Ende der Saison. Er hat mit die besten Waffen der NFL. Mit Julio hat er einen der besten Yards After Catch Receiver der Liga. 2 Running Backs, die den Ball fangen können. Und das zweite Jahr nach Kyle Shanahan. Und das erste Jahr, da hat man gemerkt, da ist noch so ein bisschen der Wurm drin. Das läuft noch nicht alles so rund. Ich glaube schon, dass das dieses Jahr insgesamt, dass die Offense dieses Jahr insgesamt einen Schritt nach vorne machen wird und dass das auch Matt Ryan einfach hilft, weil der hat so viele Waffen. Irgendwer muss die ja beliefern und die werden beliefert. Und Matt Ryan ist für mich ein heißer Kandidat, abgesehen von Tom Brady, Aaron Rodgers, Philip Rivers, Drew Brees, der die Liga in Passing Yards anführen könnte. Wollen wir den MVP raushauen?
Hau ihn raus.
Ich hau ihn nicht raus. Ich lasse dir den Vortritt. Auch da sind so Leute wie Tom Brady und Aaron Rodgers natürlich Favoriten.
Und du hast wieder was ganz anderes genommen.
Sagen wir mal so, ich werde meinen MVP nicht jetzt bekannt geben, sondern bei den Bold Predictions.
Okay. Also mein MVP ist tatsächlich einer von den beiden, die du gerade gesagt hast, und das ist Aaron Rodgers. Ist für mich der, also Brady ist immer irgendwie ein Kandidat, aber er spielt halt nicht so spektakulär, kann man vielleicht am ehesten sagen. Und ich weiß, dass Rodgers statistisch über die letzten Jahre sogar nachgelassen hat. Also gerade wenn man die letzten 3 Jahre mit den 5, 6 Jahren davor vergleicht, da sieht man in ob es jetzt Yards pro Pass ist oder gegen den Blitz oder Play-Action-Yards, also da ist er konstant bei mehreren Sachen, sieht man da einen Rückschritt. Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr wirklich ein bisschen eine neue Packers-Offense sehen werden, die modern ist, mit Run-Pass-Options zum Beispiel. Da hat Green Bay letztes Jahr schon die drittmeisten gespielt von allen Teams, also die, wo Rodgers natürlich lange ausgefallen ist. Ich denke, das werden wir jetzt dieses Jahr auch mit Rodgers mehr sehen. Generell eine Offense, die seine Stärken besser einsetzt, wo seine Athletik und sein dieses Ganze aus der Pocket rauskommen mehr ins Scheme quasi eingebaut wird, dass es nicht alles so improvisiert ist. Dann natürlich Jimmy Graham, der seine Touchdown-Zahlen nochmal hochgehen lassen wird, was bei sowas wie MVP immer eine Rolle spielt. Eine Offense für mich, in der das Run-Game auch nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielt. Ich denke, die werden da irgendwie ein Committee im Backfield letztlich haben und da wird jetzt niemand das Team irgendwie mal 3, 4 Wochen alleine tragen. Das sehe ich bei den Packers überhaupt nicht. Dazu mein Tipp, dass Green Bay eine, wenn auch jetzt jung und viel neu, aber dass sie generell eine aggressivere und gefährlichere Defense insgesamt haben werden, was dann Rodgers wieder bessere Field Position gibt, auch wieder so seine vielleicht größte Stärke, was Touchdown-Pässe einfach nochmal unterstreicht oder stärkt. Und ganz davon abgesehen eben ist Rodgers einer der spektakulärsten Spieler in der NFL. Also gerade wenn man es mit vielen anderen Quarterbacks, gerade eben Brady, obwohl Brady die letzten 3, 4 Jahre eigentlich der bessere Quarterback war, ist Rodgers, wenn die beide auf ihrem vollen Niveau sind, dann springt dich Rodgers vom Bildschirm viel mehr an als Brady, weil was er macht einfach viel spektakulärer aussieht, obwohl das, was Brady macht, oft fürs Team eigentlich besser ist.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Patriots dieses Jahr einfach es nicht ganz so einfach haben werden insgesamt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Dafür gibt es für mich vor allem jetzt auch in der Offense ein paar Fragezeichen oder wenn man das vergleicht mit anderen Teams. Ich habe sogar überlegt, ob ich irgendwas mit ihnen in die Bold Predictions nehme. Dafür ist die AFC aber einfach zu schlecht.
Vor allem die
Division. Die Division ist einfach zu schlecht. Du kannst nicht irgendwie sagen, oh, die Patriots werden diesmal maximal über eine Wildcard in die Playoffs kommen. Guck dir die Division an. Das wird nicht funktionieren. Und auch die ganze AFC, da gehören sie nach wie vor zu den Besten, solange Tom Brady und Bill Belichick da am Werk sind und ein Gronk auch noch dabei ist.
Ja.
Da sind sie einfach zu stark. Kommen wir zu den Playoff-Teams. Da würde ich einfach mal so nacheinander die Divisions durchgehen. Was hältst du davon?
Ja, find ich
wir
gut.
Fangen an mit der AFC North. Ich glaube, da haben wir die gleiche Mannschaft, die Pittsburgh Steelers.
Absolut. Also es gibt ja irgendwie Leute, die jetzt die Ravens da reintippen wollen, aber die Steelers sind für mich das immer noch, obwohl sie defensiv ja gerade so Linebacker Coverage, mal schauen, aber die sind das stärkste Team in der Division.
AFC South. Ich glaube, da haben wir unterschiedliche.
Glaube ich auch.
Ich habe die Jaguars, wie du dir denken kannst.
Ich habe die Titans genommen.
Ja, weil die Jaguars dafür. Ja, ich sehe das alles in der Offense. Ich sehe Blake Bortles als großen Unsicherheitsfaktor, aber die Defense halte ich für so stark, dass sie den Spiele gewinnen wird. Auch wenn es heißt, dass die eher, nee, wie sagt man? Ach, du weißt, welches Sprichwort ich meine. Defense wins Championships und Offense wins Games. So, das wollte ich sagen. Trotzdem glaube ich schon, dass die Defense so stark ist, dass auch diese inkonstanten Spiele das wieder von Blake Bortles auffangen kann. Und es hat sich ja im Vergleich zu letztem Jahr nicht großartig was geändert.
Ja.
Und letztes Jahr waren sie ja stark. Und ja, es gab die guten Spiele von Bortles, aber es gab auch die schlechten. Und trotzdem haben sie die Division gewonnen. Und ich habe lange überlegt bei den Titans, ob ich sie nehme. könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Für mich sind es die Jaguars, für dich die Titans.
Der Hauptgedanke bei den Jaguars für mich war, dass jetzt statistisch gesehen zumindest eine sehr, sehr starke Defense-Leistung viel schwerer zu wiederholen ist von Jahr zu Jahr und viel schwerer vorherzusagen ist. Mhm. Das heißt, da ist noch viel mehr so, dass da zu viele Faktoren reinspielen. Die Titans sind natürlich irgendwie auch eine massive Projection, weil wir letztlich gar nicht so genau wissen, was wir da kriegen. Das ist halt eigentlich also komplett neues Offense-Scheme, neuer Defensiv, also alles neu, neuer Trainerstab. Ich setze eben darauf, dass die Offense viel besser zu Mariota passen wird und dass die Waffen wesentlich stärker sein werden. Corey Davis, Tywan Taylor oder Dion Lewis, den sie natürlich geholt haben. Und gleichzeitig eben aber auch, dass die Offense wesentlich besser sein wird als die der Jaguars und die Defense nicht ganz so krass viel schlechter als die der Jaguars. Also der Unterschied da nicht so groß ist wie umgekehrt. Die haben einen guten Pass-Rush an sich, mit ihren Draft-Picks jetzt, die sie in die Front investiert haben. Sie haben ein sehr, sehr spannendes Cornerback-Trio, auch natürlich Malcolm Butler dazugekommen ist. Und die Titans sind für mich dieses Jahr so ein bisschen eine krasse Wildcard. Also das könnte sehr, sehr nach oben und nach unten gehen.
Gutes Stichwort.
Aber ich sehe einfach bei den Jaguars, dass die so ein bisschen Schwankungen vielleicht hier und da mal in der Defense haben werden, obwohl sie so gut ist, die Defense, da sind wir uns ja alle einig, und dass dann die Offense das Team halt nicht tragen kann.
Für mich waren die Titans eine zu große Wildcard insgesamt und deswegen bekommen sie bei mir auch eine Wildcard, weil ich glaube schon, dass sie gut sein werden. Mhm. Ob es dann für den Division-Sieg reicht, schauen wir mal. Aber für mich sind sie Wildcard-Team Nummer 1. Mhm. AFC East, ja gut, easy. Easy Pick, New England Patriots.
Ja.
Vielleicht haben sie es etwas schwerer als die letzten Jahre, aber nicht in der eigenen Division.
Genau, nicht in der Division.
Sie würden vielleicht, also ich meine insgesamt, also sie werden vielleicht mehr Niederlagen haben als die letzten Jahre. Aber in der Division werden sie, glaube ich, weiterhin keine Probleme haben. Ja. AFC West, habe ich die Chargers.
Ich auch.
Finally steht bei mir noch.
Endlich
schaffen sie Chargers in die Playoffs. Yeah. Und sie werden... Ich glaube sowieso, dass sie eine sehr gute Saison spielen werden, insgesamt trotz der paar wichtigen Verletzungen, die sie jetzt hatten.
Und natürlich die anderen Teams ja einfach. Das ist ja so in der Division.
Genau.
Die Broncos sind für mich fast noch das Team, wo ich am ehesten sage, denen traue ich mehr zu. Bei den Chiefs sehe ich den Umbruch in der Offense einfach, also mit dem Quarterback-Tausch sehe ich einfach da in Kombination mit dem, was wir von der Defense erwarten müssen, als Riesenproblem. Und die Raiders haben wir ausführlich thematisiert.
Ich glaube, dass in der Division habe ich meine zweite Wildcard.
In der West?
Ja.
Okay, ich habe da
keine. Entweder die Broncos oder die Chiefs, tatsächlich. Auch mit dem Argument, was du gerade genannt hast, der Rest der AFC ist in meinen Augen ja nicht gut genug. Ja. Und eins dieser beiden Teams wird, glaube ich, eine überraschend gute Saison spielen. Entweder die Chiefs oder die Broncos. Und deswegen glaube ich, eins der beiden Teams wird die zweite Wildcard holen.
Wenn ich raten müsste, würde ich auf die Broncos tippen. Ich denke, dass die Offense stabil sein wird und dass die Defense wieder dominant sein wird.
Ja. Wen hast du dann als Wildcard-Games? Also ich hatte ja die Titans und wie gesagt, Chiefs oder Broncos.
Also ich habe dementsprechend die Jaguars als das andere AFC South-Team. Und dann eins, womit du, glaube ich, auch nicht rechnest, und zwar die Cincinnati Bengals.
Ja, doch, habe ich mir gerechnet. Hast du gedacht?
Ja,
habe ich erwartet bei dir tatsächlich.
Die sind für mich, die fliegen ja gerne mal so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich, einfach weil es halt die Bengals sind. Das ist so ein bisschen das AFC-Äquivalent zu den Lions. Die sind halt so da und die sind immer okay, aber halt jetzt nie sonderlich gut, sonderlich schlecht oder meistens nicht. Für mich werden die dieses Jahr eine der gefährlichsten oder gefährlicheren Defenses haben. Ich denke, dass die zwei wirklich dominante Spieler in der Defensive Line haben, mit Geno Atkins und Carlos Dunlap, dann junge Spieler jetzt dahinter, Sam Hubbard zum Beispiel, einen potenziell den nächsten Superstar-Cornerback mit William Jackson, ein gutes Linebacker-Core generell. Das ist einfach eigentlich eine rundum solide Defense mit Potenzial für mehr, kann man es, glaube ich, am ehesten sagen. Und dann wird die Offense im Vergleich zum letzten Jahr für mich einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Einmal vor allem dadurch, dass sie die Offensive Line so adressiert haben, die jetzt zumindest stabil sein sollte, dass John Ross in der Preseason besser aussah, dass Tyler Eifert zumindest aktuell mal fit ist. Wir prognostizieren es ja mal so, wie die Teams aktuell aussehen. Joe Mixon den nächsten Schritt machen wird und dieser Matchup Three-Down-Back sein wird. Also ich habe die Bengals, ich hatte Ravens, Broncos und Bengals überlegt für den Spot. Und ich habe die Bengals tatsächlich am weitesten oben von den drei Teams.
Hm. Ich nicht. machen wir weiter mit der NFC?
Ja.
NFC North. Wow, das ist eng. Ja, das ist eng. Es sind bei mir am Ende tatsächlich nochmal wieder die Vikings geworden.
Ja, bei mir auch.
Weil ich glaube, sie haben das beste Allround-Paket, Offense, Defense. Mhm. NFC South, Atlanta Falcons.
Hab ich auch.
Ach, guck mal an. Da erwarte ich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Saints.
Total. Und auch sonst werden die, also die Panthers sind auch wieder ein mega ekliges Team.
Ja.
Die werden, also nicht, dass die Panthers um den Division-Sieg spielen, aber in den, genau, in den Division-Spielen gegen Carolina ist es auch wieder mega eklig. Die Bucks haben wir letztes Jahr in einem der kritischen Division-Spiele da, ich glaube, die Saints auch geschlagen. Also das ist eine Division, in der die sich auch echt gegenseitig die Siege wegnehmen werden.
NFC East haben wir vorhin schon mal so kurz angedeutet. Die Eagles sollten es aus meiner Sicht wieder machen, auch wenn ich sagen würde, ich würde gern ein Super Bowl Hangover prophezeien. Aber so richtig kann ich das nicht, wenn ich mir die anderen Teams in der Division angucke.
Ja.
NFC West, LA Rams.
Habe ich auch.
Es bleibt also ziemlich so wie
letztes
Jahr.
Wobei die Rams Teaser noch später bei mir mal vorkommen. Aber ich habe sie auch als NFC West Division Sieger.
Und Wildcard Nummer 1 habe ich bei mir natürlich die Saints.
Habe ich auch.
Und die Packers.
Habe ich auch.
Ach, guck mal. Wir können uns nicht so, irgendwas wird da nicht von eintreffen, ja, zu 100%.
Hast du bei was anderem überlegt, weil ich fand dann im Endeffekt, also klar, die NFC ist halt mega stark in der Spitze und du hast eigentlich so diese sechs Teams, das ist irgendwie so der NFC.
Ja, ich habe tatsächlich
bei den Wildcards San Francisco oder
so. In der NFC North habe ich überlegt.
Detroit.
Beziehungsweise bei den Wildcards habe ich natürlich, bei den Wildcards habe ich generell überlegt, in der NFC North tatsächlich, ob die Bears, wenn sie das Potenzial jetzt schon in Saison 1 mit Matt Nagy ausschöpfen, dann können die den Packers gefährlich werden, trotz Aaron Rodgers.
Mhm.
Und die Packers sind halt sehr von Rodgers abhängig, falls mit dem wieder was passiert.
Generell, ja.
Aber das kannst du nicht predikten.
Ja, weiß man noch nicht, wie die Defense halt aussehen wird.
Und die 49ers waren auch noch so ein Kandidat, auf jeden Fall für eine Wildcard.
Ja.
Aber die Saints oder Falcons sind für mich eine sichere Wildcard.
Die Conference ist eigentlich zu stark generell. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen die Hörerfrage so, welche Playoff-Teams nicht wieder zurückkommen oder sowas in der Richtung. Und es war eben in der NFC, glaube ich, haben wir beide gesagt, ja gut, die Panthers halt, aber sonst.
Aber ich glaube, das ist echt schwierig. Also statistisch gesehen gibt es eine gewisse Anzahl an Teams, die jedes Jahr ausgetauscht werden in den Playoffs. Ja. Es wird irgendwas anders kommen und da spielen Verletzungen natürlich noch eine Rolle. Aber jetzt kommen wir zum Pick der Picks, zur Vorhersage der Vorhersagen. Liegt die Tarotkarten. Super Bowl Pick.
Willst du anfangen?
Soll ich anfangen? Meiner ist, glaube ich, meiner ist gut. Ich sag mal so, ich hatte letztes Jahr schon einen Pick, der jetzt nicht so super mega doll auf der Hand lag, mit den Saints und den Steelers. Das war mein Pick letztes Jahr.
Mhm.
Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ich nochmal den gleichen Pick versuche.
Ja, also Saints habe ich auch sehr lange überlegt. Sind es aber nicht gewonnen am Ende bei mir.
Bei mir schon.
Okay.
Super Bowl Pick, New Orleans Saints gegen
Patriots.
LA Chargers. Drew Brees gegen Philip Rivers. Oder,
das wäre mega sagen, cool. Das wäre ein Super Bowl.
Die beste Storyline bei Around the NFL gehört. Teddy Bridgewater, Quarterback der New Orleans Saints im Super Bowl, im Stadion der Atlanta Falcons. Ja. Mein Gott, wäre das großartig.
Wobei natürlich Brees Rivers so als ehemaliger Mentor-Schüler und so, das wäre natürlich schon.
Mega gut.
Und das wäre ein Super Bowl, den ich mir auch sehr, sehr gerne anschauen würde.
Naja, es gibt auch eine argumentative Grundlage dafür. Ich sehe halt bei beiden Teams sowohl ein gutes Gleichgewicht zwischen Offense und Defense und noch Steigerungspotenzial in beiden, in beiden Teamteilen.
Ja.
Sowohl bei den Chargers als auch bei den Saints, obwohl die Quarterbacks schon so alt und schon so lange dabei sind. Trotzdem sehe ich einfach nochmal, könnten sie nochmal einen Schritt nach vorne machen.
Mhm.
Weil viele Spieler auch noch jung sind, viele Spieler sich noch entwickeln können. Und deswegen habe ich die Hoffnung auf diesen Super Bowl. Aber man muss dazu sagen, ich habe wirklich hin und her überlegt. In der AFC könnten es für mich auch noch die Steelers auf jeden Fall sein. Patriots hätte ich natürlich nie genommen, finde ich zu langweilig, ist klar. Aber in der NFC, es gibt so viele Super Bowl-Contender dieses Jahr. Und ich habe aber einfach nur Lust, dass die Saints mit der Truppe, die sie jetzt haben, da sind so viele coole Spieler dabei, plus Drew Brees, dass der nochmal in den Super Bowl kommt, fände ich cool. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Pick.
Ich bin vor allem in der NFC bin ich dann auch die Teams einfach irgendwie durchgegangen, weil ich es halt mega schwierig finde.
Würfeln kannst du da.
Ja, und dann habe ich halt irgendwie so geschaut, okay, was sind eventuell Schwachstellen, sowas wie jetzt zum Beispiel die Quarterback-Sache bei den Eagles, wo ich dann gesagt, gut, wenn jetzt Nick Foles tatsächlich die ersten 5 Spiele machen muss, und der ist eben eigentlich ein sehr, sehr extremer in seinen Ups und Downs Quarterback seine ganze Karriere über gewesen. Klar, jetzt haben wir diese 2 Playoff-Spiele, wo es unfassbar gut war, aber wir haben auch davor in der gleichen Saison, das war ja nur ein paar Wochen vorher, haben wir ihn gesehen, wo es halt überhaupt nicht so gut aussah. Und wenn die Eagles jetzt plötzlich nach Woche 5 irgendwie bei 3-2 oder vielleicht sogar 2-3 stehen, was auch immer, dann bist du vielleicht schon nur noch der Nummer 6 Seed und musst die ganzen Playoffs über auswärts gehen. Die Saints waren für mich wirklich das Team, wo ich gesagt habe, das ist so mein heißester Alternativkandidat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Defense, nachdem sie diesen Mega-Sprung letztes Jahr gemacht hat, vielleicht einen kleinen Rückschritt hat im Vergleich zu dem. Ich habe tatsächlich die Falcons genommen als mein NFC-Team. Für mich haben sie das...
Finale daheim.
Für mich haben sie das kompletteste Team in der NFC einfach unterm Strich. Das war so mein Fazit.
Total, die waren auch bei mir
mit
in der Überlegung.
Wir haben es ja eigentlich so ein bisschen auch schon gesagt. Eins der besten Receiver-Trios potenziell mit Calvin Ridley. Vielleicht das beste Running-Back-Duo außer den Saints. Eins der explosivsten Linebacker-Duo, das ist ja das Ding bei den Saints, bei den Falcons. Die haben jetzt ihre Defense über die letzten Jahre, ist die ja so zusammengewachsen in dem Scheme von Dan Quinn, und die ist immer noch sehr, sehr jung, aber sie sind quasi schon einen Schritt weiter als die Saints, so kann man es vielleicht am ehesten sagen.
Aber gegen wen spielt sie?
Ja,
jetzt spannt es doch nicht so auf die Folter.
Also AFC, für mich kommen eigentlich realistisch auch nur 3 Teams in Frage. Ja. Und das sind die, du auch gesagt hast. Die Jaguars sind halt für mich durch die Quarterback- und Offense-Situation raus, unterm Strich. Ich habe tatsächlich die Patriots genommen und als Rematch, Super Bowl Rematch.
Auch eine schöne Storyline.
Falcons, Patriots, sehr genau. Also in meinen Augen.
Und dann die Rache.
Ich tippe auf die Falcons.
Ja.
Für mich sind die Falcons die Super Bowl Sieger dieses Jahr oder diese Saison. Aber die Patriots, also ich habe dann überlegt, ob man in der AFC vielleicht mal vernünftig für was anderes argumentieren kann. Dann bin ich aber auf die Patriots gegangen und habe gesagt, okay, im Prinzip war die Front letztes Jahr das große Problem, die Defensive. Die ist signifikant besser geworden in der Offseason. Sie haben ein dünnes Wide-Receiver-Core jetzt ohne Edelman, vor allem zum Saisonstand, aber das ist bei den Patriots halt eigentlich völlig wurscht, weil zum einen, solange Brady das alles zusammenführt, funktioniert es, und zum anderen, die sind sowieso schon ein Team, was wahnsinnig viel mit 2 Running-Back-Sets, mit 2 Tight-End-Sets arbeitet. Die werden einfach nur ein bisschen schwer ausrechenbar sein und ihre Konzepte halt ein bisschen umstellen, aber die werden diese, also wenn ein Team das problemlos auffangen kann, dann sind es die Patriots. Unterm Strich, für mich, also Chargers, wie gesagt, es würde mich mega freuen, würde ich total gerne im Super Bowl sehen, aber für mich sind immer noch die Patriots das beste Team in der AFC, und ich, im Endeffekt habe ich da auch echt nicht so lange überlegen müssen, was die AFC angeht.
Ich habe auch letztes Jahr, so wie dieses Jahr auch, die Teams genommen, die ich da gerne sehen wollen würde und wo es argumentativ auch einigermaßen Sinn macht. Die Steelers würde ich mich auch drüber freuen. Ja, Patriots.
Ja, Steelers vor allem, den läuft ja so ein bisschen die Zeit auch weg, ne? Also wenn du überlegst,
jetzt klar.
Bell wird weg sein, Big Ben wird
Brown nicht mehr lange spielen. Nicht jünger, Big Ben wird nicht mehr lange spielen.
Das ist auch so ein Team.
Die müssten eigentlich, die habe ich auch wirklich sehr lange überlegt, ob ich wirklich nochmal aufdopple, aber...
Aber wenn die in den Playoffs gegen die Patriots spielen, dann fliegen die wieder raus.
Die sind letztes Mal nur rausgeflogen wegen dieser absurden Catch-Rule.
Ja, aber das wird wieder passieren. Die werden wieder.
Die gibt's ja nicht mehr, die Catch-Rule.
Ja, irgendwas passiert.
Irgendwas gibt's, irgendwas ist immer. Sehr schön. Gut. New Orleans Saints ist mein Tipp, Atlanta Falcons ist dein Tipp.
Sieht man, wie stark die Division ist.
Absolut. Aber jetzt kommt, bisher war es so, dass man das noch argumentativ vertreten kann, dass es da statistische Belege oder zumindest Gedanken für gibt. Jetzt kommen wir zu den Predictions, wo das nicht mehr der Fall ist. Bold Predictions. Wir haben es schon am Anfang so ein bisschen erklärt, was das heißt. Das sind gewagte Vorhersagen, wo, also manche, bei mir ist es zumindest jetzt so, bei manchen kann man sagen, ja, könnte passieren, aber Bold Predictions sind auch Sachen, wo man eigentlich kein Cent drauf wetten sollte, wo man sagt, nee, komm, also das kannst du doch nicht ernsthaft, doch, es gibt zumindest eine, wo ich sehr daran zweifle, dass das eintrifft, aber ich habe sie trotzdem mit reingenommen. Wir haben jeder 4 Stück, wir werden die relativ kurz und knapp vorstellen und dann mal drüber diskutieren. Ich muss natürlich mit einer anfangen, die ich vorhin, ich habe mich ja um den MVP-Kandidaten ein bisschen gedrückt. Ja. Antonio Brown wird MVP dieses Jahr. Ist meine erste Bold Prediction, und sie ist gar nicht so wahnsinnig bold, wie ich finde. Das Einzige, was daran bold ist, ist, dass er ein Wide Receiver ist.
Ja.
Es gab noch nie einen Wide Receiver, der MVP wurde. Aber ich finde, letztes Jahr war er für mich schon absolut MVP-Kandidat und ich finde, es wird auch mal Zeit, wenn er wieder so eine Saison hinlegt wie letztes Jahr, sollte er es vielleicht mal werden. Sollte man zumindest mal drüber nachdenken. 1533 Receiving Yards, 9 Touchdowns. Wenn er das dieses Jahr wiederholen kann, vielleicht das noch steigern kann, zum Beispiel in Sachen Touchdowns, muss er für mich zumindest ein MVP-Kandidat sein, weil es geht ja dabei um Most Valuable Player.
Ja.
Der wertvollste Spieler. Ja. Und er ist einfach so wahnsinnig wertvoll für die Offense des Steelers, für Ben Roethlisberger. Ich finde, das ist ein Argument mit den Leistungen, die er jetzt auch über Jahre gebracht hat, den mal mit in Erwägung zu ziehen, wenn er so eine Saison wiederholen sollte.
Das Problem mit den Positionen ist halt immer, und das siehst du ja, wenn man sich diese Liste anschaut, ich glaube, die letzten 12 oder so war es ein Running Back oder zwei Running Backs. Ja,
Adrian Peterson war genau, vor ein paar Jahren.
Genau, mit der 2000-Yard-Saison halt, aber grundsätzlich, also wie du sagst, das Most Valuable Player, die Quarterback-Position ist einfach so herausgestellt und so wichtig eben auch im Endeffekt, also dass es eben wahnsinnig schwer ist für einen Spieler, der eine andere Position spielt, solange es jetzt nicht jemand ist, der eben wie ein Running Back dann mit einer 2000-Yard-Saison auch irgendwie total individuell so auffällt, wo man dann auch wieder diskutieren kann, wie wichtig war die Offensive Line und der Running Back und so weiter. Aber der Quarterback ist eben so der eine Spieler, wo man, der individuell genug heraussticht und der positionsbedingt sowieso schon die wichtigste Position quasi spielt. Deswegen brauchst du immer brauchst halt quasi ein Down-Year, was Quarterbacks generell angeht.
Genau.
Damit so ein Receiver richtig kommen kann.
Ich habe halt bei den MVPs die Quarterbacks halt alle durchgegangen. Und es war jetzt keiner für mich so, okay, das bei Aaron Rodgers ist, glaube ich, die insgesamt Performance seiner Mannschaft dann vielleicht doch noch ein Fragezeichen, die Offense. Bei Tom Brady auch so ein bisschen, vor allem, du weißt nicht, auch er wird irgendwann schlechter werden.
Irgendwann, ja.
Irgendwann muss er schlechter werden. Also es war für mich keiner dabei, der so richtig rausgestochen ist. Natürlich kann es immer wieder so einen Carson Wentz geben, der quasi mehr oder weniger aus dem Nichts kommt und MVP-Kandidat werden kann. Oder ein Matt Ryan dann halt eben.
Ja.
Ein Drew Brees. Trotzdem ist keiner für mich so rausgestochen. Und dann dachte ich, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass kein Quarterback so überragend, eine ganze Saison überragend spielt, Antonio Brown aber schon, dann könnte man ihn vielleicht mal als MVP-Kandidaten auszeichnen. Aber wie gesagt, das ist eine Bold Prediction und das zu Recht. Deine erste.
Meine erste geht um die Cleveland Browns.
Oh, komm.
Und die Prognose ist, die Browns gewinnen 8 Spiele, aber nur die Hälfte davon mit Tyrod Taylor. Also sie gewinnen 4 Spiele mit Tyrod Taylor, 4 Spiele mit Baker Mayfield. Das ist meine Bold Prediction. Und warum? Der Browns Trainerstab, den finde ich immer noch eine Mischung aus verheerend und ich weiß nicht, was ich davon noch irgendwie, wieso ich davon Besserung erwarten sollte, so. Aber dieses Jahr ist für mich so ein bisschen das, wo das zusammenkommt, dass Todd Haleys Einfluss auf die Offense größer sein wird als jetzt Hugh Jackson, dass Hugh Jackson so ein bisschen zurückgezogen sein kann und dass vor allem das Talent in dem Team zu groß ist, als dass es so ausgehen könnte wie letztes Jahr quasi. Und das beginnt natürlich bei der Quarterback-Position, wo wir letztes Jahr einfach schon eins der Themen war eben, die Browns hätten letztes Jahr locker 2-3 Spiele gewonnen, wenn sie einen Quarterback wie Tyrod Taylor gehabt hätten, der eben nicht in kritischen Situationen Turnover wirft oder der konstanter, zuverlässiger, sagen wir es mal so, spielt. Und in dem Szenario, was ich mir eben vorstellen könnte, was zu der Bold Prediction am Ende geführt hat, ist, dass sie gut in die Saison starten, vielleicht früh irgendwie 2 Spiele gewinnen, 2 der ersten 4, was auch immer. Es dann aber so ein bisschen runtergeht mit Tyrod Taylor und dann gewinnen sie mal hier noch da noch eins, aber dass sie dann irgendwann eben bei 4 und 5 oder was auch immer stehen und Hugh Jackson dann so ein bisschen trotzdem, obwohl das ja schon ein enormer Sprung im Vergleich zu letzten Jahr wäre, trotzdem so ein bisschen den Impuls hat, jetzt was Neues, jetzt wollen wir jetzt Mayfield rein. Und da kommt Mayfield rein und der, könnte ich mir vorstellen, passt sogar noch um ein gutes Stück besser in die Offense von Tony.
Absolut.
Und dann haben die Browns echt so ein bisschen einen, nicht ganz auf 49ers-Level letztes Jahr, aber so ein bisschen so ein, dass sie irgendwie von den letzten 6 Spielen dann nochmal 4 gewinnen, so in der Prediction quasi.
Bin ganz schön still, ne?
Ja, bist du geschockt?
Nee, Also ja, dass wir fast die gleiche Bold Prediction haben.
Echt?
Ja. Ich habe das mit den 8 Siegen tatsächlich, ich dachte, das habe ich noch drinstehen, aber das habe ich rausgenommen. Weil ich habe noch ein zweites Team mit dazugenommen in meine Bold Prediction. Die Cleveland Browns und die New York Giants, beide letztes Jahr letzter in ihrer Division geworden, werden dieses Jahr beide Zweiter in ihrer Division.
Okay.
Und spielen sehr, sehr lange mit um die Playoffs. Und einer davon schafft's.
In die Playoffs?
Ja. Mit ein bisschen Glück. Die Cleveland Browns oder die New York Giants. Einer dieser beiden Teams wird vom letzten Platz in die Playoffs kommen. Letztes Jahr letzter, dieses Jahr Playoffs. Ich bin mir nicht ganz sicher mit Baker Mayfield und Tyrod Taylor. Ich bin halt schon überzeugt, dass Tyrod Taylor dem, sagen wir mal, dem Anspruch der Browns, was Siege angeht, am Anfang der Saison genügen könnte. Mhm. Vor allem, wenn du dir überlegst, was Tyrod Taylor halt einfach für ein Quarterback ist. Er ist halt diese sichere Variante. Ich meine, der hat die Bills in die Playoffs gebracht.
Ja.
Die Buffalo Bills.
Hat Tyrod lange Taylor. Keiner mehr geschafft.
Und er hat bei den Browns viel, viel mehr Talent.
Ja.
Und bei den Browns, du hast es angesprochen, das Talent ist enorm, was jetzt da ist. Man muss es nur ausschöpfen können. Und bei den New York Giants ist es so, da ist enorm viel Talent, vor allem in der Offense vorhanden. Die Defense ist natürlich großes Fragezeichen, aber in der Offense ist extrem viel Talent vorhanden. Ja, wir können über Eli Manning diskutieren, aber sie sind auch mit Eli Manning schon in die Playoffs gekommen, wenn er Odell hatte. Jetzt hat er Evan Ingram dazu. Er hat einen Sterling Shepard, der sehr guten Eindruck macht. Und er hat natürlich einen Saquon Barkley. Ich glaube, die Offense der Giants wird sehr gut sein, sehr gut funktionieren. Vor allem, sie haben auch noch einen neuen Head Coach. Und das könnte auch ein Problem gewesen sein letztes Jahr. Man braucht dann natürlich auch jemanden. Ich glaube, auch Eli ist so ein Typ, der braucht jemanden, der hinter einem steht. Und nicht einer, der öffentlich an einem zweifelt und zur Debatte stellt.
Ja.
Ich glaube, dass Eli wieder sich ein bisschen fangen wird. Vor allem, weil er halt eben diese Waffen um sich rum hat. Die Defense wird natürlich nicht gut sein, aber sie werden trotzdem Spiele gewinnen. Eine dieser beiden Mannschaften wird in die Playoffs
kommen. Das sind jetzt die erste, die
wo du kein
ich,
Geld drauf
hättest. Kein Geld setzt, würde ich, also auf meine
ersten wahrscheinlich auch nicht. Aber ich würde auf die Browns würde ich ein kleines bisschen Geld setzen.
10 Cent.
Ein ganz kleines bisschen.
Ja, ich sehe halt echt die Giants Defense in Kombination mit dem, was in der NFC rumläuft, ist und in Kombination mit dem, was wie ich Eli Manning irgendwie doch dann am Ende sehe, glaube ich, wird zumindest sehr sportlich in die Playoffs kommen. Also wenn die Browns es wirklich schaffen würden, dann das wäre natürlich eine Mega-Geschichte.
Es ist eine Bold Prediction.
Ja? Ja?
Es könnte auch, um die Storyline so richtig schick zu machen, Tyrod Taylor verletzt sich trotz guter Leistung früh in der Saison.
Kann auch passieren, war auch immer wieder mal verletzt.
Und Baker Mayfield trägt das Ganze in die Playoffs und wird der absolute Held in Cleveland und wird als nächster großer Banner in Cleveland aufgehängt. Ach, wäre das schön. Nächste Bold Prediction.
Dazu gehen wir in die AFC South bei mir. Und zwar habe ich Texans mir rausgenommen. Meine Bold Prediction ist, die Houston Texans verpassen nicht nur die Playoffs.
Allowed Sex Rekord?
Vielleicht auch das. Den haben sie vielleicht sogar schon selber, ich weiß gar nicht. In dieser ersten Car-Saison könnte sein. Die verpassen nicht nur die Playoffs, die werden sogar Letzter in ihrer Division. Das ist meine Bold Prediction.
Aber du warst doch so optimistisch.
Ja.
Wo ist denn der Optimismus hin?
Also.
Die Euphorie.
Bei dem ganzen Hype, vor allem um Watson, sollten wir vielleicht drei Sachen nicht vergessen. Und das ist einmal, dass die Sample Size extrem klein ist. Das ist ein bisschen ähnlich auch wie bei Jimmy Garoppolo. Vielleicht sogar noch kleiner, weil das Zustandekommen so ein bisschen freakier war, wie die Texans letztes Jahr gespielt haben. Die Offense wird definitiv anders aussehen, was Taktik, was Scheme angeht. Und Watson hatte letztes Jahr enormes Interception-Glück bei seinen ganzen vielen tiefen Pässen. Wenn sich da überall nur so ein bisschen was, so eine Rückkehr zur Norm einstellt, plus eben das, was wir über die Offensive Line ja schon mehrfach gesagt haben, die ein Riesenproblem, denke ich, werden kann oder werden wird.
Ja.
Vor allem, falls Watson mehr aus der Pocket spielen soll und in der Preseason wirkt das teilweise so ein bisschen so. Dann haben wir schnell irgendwie ein Szenario, wie in dem die Offense halt okay ist, aber jetzt nicht ultra dominant. Und dann natürlich für die Prediction ist dann auf der anderen Seite des Balls ist die Defense eben auch nicht das, was wir uns jetzt so ein bisschen erhoffen. Also ist vielleicht J.J. Watt mag wieder bei 100% sein, aber was heißt das jetzt im Verhältnis zu J.J. Watt vor drei Jahren? Welche Version quasi von ihm kriegen wir da? Wie sehen die Texans, was die gerade die Outside-Cornerbacks angeht? Da haben wir immer noch echt auch Fragen, wie das so funktioniert. Also,
aber schlechter als die Colts?
Ja, na gut, das ist natürlich der Bold-Part. Weil dass die Playoffs verfassen, ist ja, glaube ich, gar nicht so bold, würde ich sagen. Nee. Auch wenn man sie problemlos als Wildcard-Team tippen könnte. Die Texans sind für mich auch eins dieser Teams, was ja auch wieder wie die Titans so ein bisschen, was extrem in beide Richtungen gehen könnte. Ja. Also wenn die offensiv doch irgendwie ein bisschen anders anknüpfen können wie letztes Jahr. Und wenn J.J. Watt voll zurückkommt, dann hast du potenziell ein AFC-Championship-Game-Team, wenn es alles zusammenpasst. In dem Szenario eben quasi genau das Gegenteil. Und die Colts, die haben natürlich nicht viel im Moment, aber sie haben, was wir letzte Woche auch ein bisschen gesagt haben und was sich so langsam entwickelt, Andrew Luck scheint mehr und mehr der Alte zu sein. Es ist ein sehr, sehr junges Team und es ist ein sehr, in manchen Spots noch sehr, sehr löchriges Team. Also ich bin jetzt bei den Colts, wenn wir jetzt von realistischen Prognosen reden, auch jetzt nicht wahnsinnig optimistisch. Aber wir haben gesehen, was Andrew Luck auch mit einem durchschnittlichen Team und einem unterdurchschnittlichen Team teilweise machen kann. Wenn wir den alten Andrew Luck kriegen, wenn die Offensive Line stabiler wieder ist oder zum ersten Mal so richtig stabil ist, seit Luck da ist, dann könnte das so ein Team sein, was die Probleme in der Defense mit der Offense so ein bisschen ausgleichen. Dann gewinnen die vielleicht irgendwie 6 Spiele oder so in der Richtung und dann gewinnen halt in dem Szenario die Texans nur 5.
Absolut eine Bold Prediction, wo man auch Geld draufsetzen kann.
Ja, vielleicht so ein Euro.
Optimistisch. Jetzt kommt eine von mir, wo ich auch Geld draufsetzen würde tatsächlich.
Okay.
Du wahrscheinlich nicht. Die Offense der Kansas City Chiefs wird die beste der Liga. Gemessen an Punkten und Yards per Game.
Beste Offense der Liga.
Tyreek Hill, Kareem Hunt, Sammy Watkins, Travis Kelce, eine okay O-Line und ein sehr spannender, aufregender Quarterback in seinem quasi ersten Jahr, Pat Mahomes. Pat Mahomes, da wirst du mir zustimmen, weil ich weiß, dass du das auch schon mehrfach erwähnt hast, wird viele Fehler machen, aber er wird auch ordentlich Yards machen. Mhm. Die offensiven Waffen, die er hat, sind einfach so stark, finde ich, insgesamt. Der Coach ist zu erfahren, als dass das irgendwie nach hinten losgehen kann. Und diese Offense war letztes Jahr schon Platz 5 an Yards per Game oder an Yards, bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf Platz 5 mit Alex Smith als Quarterback, der deutlich konservativere Quarterback
absolut
ist im Vergleich zu Pat Mahomes. Und der hatte sein bestes Jahr und Pat Mahomes hat auch, wie ich finde, deutlich mehr Potenzial als Alex Smith. Und das auch vielleicht schon in dieser Saison. Der wird relativ viele Interceptions werfen, aber der wird auch ein paar Bomben rausknallen. Der wird von Tyreek Hill auch Yards after Catch bekommen. Der hat Travis Kelce, der hat mit Sammy Watkins noch einen Deep Threat dazu. Plus, was ja noch dazu kommt, um diese These zu unterstützen, die Defense ist so schlecht, der wird viel werfen müssen und die Offense wird Alarm machen müssen und das kann sie halt eben auch. Wenn die immer wieder hinten liegen und immer wieder scoren müssen, immer wieder übers Feld marschieren müssen, ich traue das denen zu und ich glaube, dass das am Ende die beste Offense der Liga wird. Glauben ist natürlich bei Bold Predictions immer ein bisschen gewagt, aber es ist eben deshalb eine Bold Prediction, weil es halt auch überhaupt nicht so kommen muss, aber ja, das ist eine Bold Prediction, wo ich sagen würde, ja, das kann so passieren.
Also ich habe jetzt gerade mal die Teams überlegt und es gibt gar nicht jetzt so wahnsinnig viele, wo ich jetzt sagen würde, nee, die werden auf jeden Fall die produktivere Offense haben. Also was man bei den Chiefs, denke ich, ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass die, klar, im ersten Moment so Alex Smith zu einem Ganzlinger Quarterback ist erstmal im ersten Moment klar, viel mehr Aggressivität, aber Smith hatte ja letztes Jahr auch wirklich seine beste Saison, was Downfield Passing, also mit absolut Abstand, der beste Saison, was Downfield Passing angeht. Sprich, Mahomes muss das ja erstmal erreichen, das Level. Aber was natürlich ein sehr, sehr gutes Argument ist, ist die eigene Defense. Also die Mischung aus dem, was die offensiv haben. Und also es gibt ja kaum ein Team, oder vielleicht sogar gar kein Team, was eine größere Diskrepanz, die Jaguars vielleicht, zwischen der eigenen Offense und der eigenen Defense hat. Also die Chiefs haben ja offensiv irgendwie alle Feuerkraft der Welt und die sind auch für den Quarterback. Aber
ich finde die Offense der Jaguars tatsächlich sogar noch besser
als die Defense der Chiefs. Würde ich auch sagen. Also Insofern ist die Bold Prediction, würde ich da vielleicht sogar noch 1 Euro auch draufsetzen.
Ich sogar noch mehr.
Also es gibt Falcons, Saints, viel mehr waren jetzt so in meinem ersten Gedankengang nicht, wo ich gesagt hätte, die werden dann...
Die Vikings trotz der O-Line.
Haben. Ja, Vikings vielleicht, Packers vielleicht, aber...
Also, aber die...
Ist alles so, also ja. Es gibt jetzt keine, wo man, glaube ich, im ersten Moment sagt, nee, die werden auf jeden Fall...
Produktiver sein
als die Chiefs. Bei allem, was die Chiefs natürlich, ich hast ja gesagt,
so ein bisschen die Rams vielleicht der letzten Saison, viele Shootouts, viele Punkte.
Ja.
Schauen wir mal. Next.
Meine dritte, die hast du eben fast drauf hingeleitet sogar mit einer deiner letzten Aussagen. Und zwar ist meine dritte Bold Prediction, dass nicht Brady oder Ryan oder Rodgers, Wilson, Breeze, keiner von denen, sondern
Captain Kirk!
Kirk Cousins, die NFL 2018 in Passing Touchdowns anführt.
Oh ja, Passing Touchdowns.
Der hat noch nie über 30 Touchdowns in einer Saison geworfen. In seiner ganzen Karriere nicht.
Echt? Krass.
Die Line, ja, macht mir immer noch Sorgen. Und die Vikings werden, denke ich, ein solides Run-Game trotzdem haben. Das heißt, der wird in der Red Zone auch hier und da mal natürlich Touchdowns, was jetzt zum Beispiel bei Rodgers, wo ich mir nicht so sicher bin, ob er die da dann nicht doch selber zu Jimmy Graham wirft, die wird dann vielleicht eher mal ein Dalvin Cook reinlaufen.
Oder ein Latavius Murray.
Aber wir sind ja eben beide echt große Fans von Stephon Diggs und Adam Thielen. Ich glaube, dass das Scheme auch Cousins extrem liegen wird.
Kyle Rudolph ist noch da.
Genau, Kyle Rudolph, du hast so diese Tight End Sicherheit. Es wird viel Play-Action sein, was gut zu Cousins passt. Wir werden diese ganzen Route-Kombinationen, alles, was wir letztes Jahr bei den Vikings gesehen haben, werden wir auch mit dem neuen Offensive Coordinator und den neuen Quarterback sehen. Und dann natürlich auch wieder hier kann man mit der Defense argumentieren. Die Vikings werden, denke ich, eine der drei besten Defenses in der NFL haben. Ergo, du hast häufiger ein kurzes Feld für Cousins, vielleicht hier und da mal ein Turnover in der Red Zone durch die eigene Defense und schon hast du deine paar extra Touchdown-Pässe, weil du an der gegnerischen 8-Yard-Line oder was auch immer anfängst.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass Cousins nicht nur zum ersten Mal die 30 Touchdowns knackt, sondern ja, vielleicht so Richtung 35, 36 und die Liga in Touchdowns und Pässen anführt.
Finde ich gut. Ich hab echt, bin echt gespannt auf die Vikings-Offense.
Ja, ich auch.
Das kann wirklich was werden. Jetzt kommen wir zu meiner Bold Prediction, wo sich mir die Frage stellt, muss man an seine eigene Bold Prediction glauben?
Nee, nicht, oder? Also, ich hatte mir die Frage tatsächlich auch gestellt beim Erstellen der Bold Predictions, aber im Endeffekt habe ich halt solche genommen, wo ich sagen, da könnte ich für argumentieren, aber wenn ich jetzt rein rational denke, dann würde ich wahrscheinlich die meisten...
Aber du hast dich schon gespoilert vorhin.
Echt?
Da war ich ein bisschen kurz sprachlos. Die Bills bekommen nicht den First Overall Pick, sondern die Raiders. Ich hoffe nicht, natürlich. Ich habe immer noch ein klitzekleines Herz. Ein bisschen habe ich noch übrig für die Raiders, trotzdem, was da alles passiert ist. Ich sage ja immer, ich bin halt kein Teamfan so, ne? Bei mir ist das sehr ans Personal gekoppelt, eines Teams. Und was da halt jetzt personell passiert ist in den letzten Tagen vor allem, das, ja, da bleibt wenig Euphorie übrig bei mir. Mhm. Wie gesagt, ich hoffe es nicht, aber stellen wir uns mal wirklich, wir haben bisher immer gesagt, die Raiders sind das Team, wo es in beide Richtungen geben kann. Mhm. Weil wir nicht wissen, was kommt. Jetzt stellen wir uns mal das Worst-Case-Szenario vor. Derek Carr hat eben kein Bounce-Back-Year, so wie man es vielleicht hoffen mag. Und er hat es ähnlich schwer wie letzte Saison. Amari Cooper hat eben kein Bounce-Back-Year, sondern ist dieser inkonstante Receiver, der viel fallen lässt. Mhm. Jordy Nelson ist durch. Marshawn Lynch ist nicht mehr so explosiv. Und auch nicht mehr, halt einfach nicht mehr der Marshawn Lynch, der er mal war. Die Defense ohne Mac ist ein großes Fragezeichen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass da überhaupt nichts so läuft, wie es soll. Mhm. Und, was auch noch für mich zum Worst-Case-Szenario dazu gehört, John Gruden spielt wirklich Football wie 1998 in der heutigen NFL gegen die Coaches, gegen die er ran muss, die das eben nicht so sehen, dass man so noch spielen sollte. Natürlich will ich das nicht, aber irgendwie würde ich es tatsächlich dem Ganzen, was da passiert ist, auch so ein bisschen gönnen. Nach diesen ganzen Personalentscheidungen, die ich halt eben nicht nachvollziehen kann und die ich fragwürdig finde. Ich weiß, klar, ein Umbruch, ein Rebuild, okay, wenn man das machen will. Trotzdem finde ich eine Entscheidung wie Mac, wir haben schon zu Genüge drüber gesprochen, du total falsch. Deswegen, es ist eine Bold Prediction, die, finde ich, sehr, sehr bold ist, weil da gibt es definitiv Teams, die mehr Chancen auf den First Overall Pick haben. Ja. So grundsätzlich, was einfach das Talent in der oder die Qualität im Roster angeht. Aber wenn so wirklich alles schief läuft, kann doch sein. Warum nicht? Was so ein bisschen dagegen spricht auf jeden Fall, ist, dass die Raiders einen ziemlich einfachen Schedule haben. Mhm. Aber ja, warum nicht? Warum sollten die Raiders nicht komplett verkacken?
Also ich kann jetzt ja quasi spoilern, und das ist kein Spoiler, weil zu dem Zeitpunkt, wenn ihr es hört, ist es schon längst veröffentlicht. Ich habe heute tatsächlich auf dem Weg hierher mein Power-Ranking fertig gemacht zum Saisonstart. Und die Raiders auf dem vorletzten Platz letztlich eingestuft.
Also die Bills,
genau, die Bills als letztes und die Raiders auf Position 31, weil ich eben auch diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, so ein bisschen, die sind, glaube ich, nicht so weit weg. Oder das ist nicht so absurd, das sich so zu konstruieren, wie du es gerade gesagt hast. Und ich bin jemand, der bei Derek Carr nach wie vor skeptisch ist. Ich glaube, dass diese eine Saison, in der die Raiders so gut waren, bis er sich dann verletzt hat und dann in den Playoffs rausgeflogen sind, dass das eine Mischung aus verschiedenen Sachen war und auch so ein bisschen ein positiver Outlier von ihm. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass er wirklich jetzt mehr ist als, sagen wir mal, die Andy Daltons dieser Liga. So diese durchschnittlichen Quarterbacks, wenn alles um sie rum passt, dann sind sie gut, aber wenn es eben um sie rum Probleme gibt, dann tragen sie das Team halt auch nicht. Ich sehe Derek Carr zumindest aktuell in der Kategorie Quarterback. Und dann Amari Cooper, hast gesagt, Drops, der ist inkonstant gewesen bisher und die Defense ist halt löchrig und jetzt noch viel mehr. Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich jetzt auch nicht unbedingt darauf tippen, dass die Raiders am Saisonende das zweitschlechteste Team sind oder das schlechteste Team sind. Aber aktuell, finde ich, ist das wirklich ein Team, wo ich sage, wo ist hier
Potenzial,
die Hoffnung, geht. Potenzial, genau, also bis auf so ein paar Kleinigkeiten und jedes NFL-Team hat so seine paar kleinen, hier, da sieht es doch gut aus. So Big Picture sind die Raiders für mich gerade echt in keiner guten Situation.
Ja, und vor allem, weil du nicht weißt, was du vom Coaching
bekommst. Das kommt dann noch dazu, ja.
Das waren meine 4 Bold Predictions. Wir haben noch eine über.
Ja,
jetzt musst du eine raushauen zum Abschluss.
Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Rams nochmal vorkommen. Das ist meine letzte Bold Prediction. Die Rams werden eine der Enttäuschungen dieser Saison. Also wir werden nach der Saison sagen, die Rams waren echt eine der Enttäuschungen dieses Jahr. Die kommen zwar gerade so mit 10 Siegen in die Playoffs, verlieren aber in der Wildcard-Runde zu Hause deutlich. Das ist meine letzte Bold Prediction. Ich habe so ein bisschen bei den Rams das Gefühl, dass oder so ein bisschen dieses, die schon länger NFL schauen, dieses Eagles Dream Team Feeling. Ja, die haben sich sehr, auf dem Papier sieht es super aus, aber wie das dann auf dem Feld funktioniert. Und auch da, ich bin auch hier jemand, der beim Quarterback bei Jared Goff kritisch ist, wo ich nur nicht sage, der ist für mich auch noch in dieser durchschnittlicher Quarterback und nicht mehr aktuell Kategorie. Todd Gurley war letztes Jahr super. Wir haben aber auch davor eine ganz andere Version gesehen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Offensive Line bei den Rams dieses Jahr einen Schritt zurück machen wird. Das hat sich letztes Jahr auch so ein bisschen schon angedeutet. Und die Defense natürlich, Aaron Donald und Damone Kung-Su in der Defensive Line, das ist erstmal spektakulär. Das neue Cornerback-Duo, LaMarcus Joyner ist ein super Spieler. Aber zum einen, wie das alles zusammen funktioniert. Und dann die Frage, können Teams die Rams nicht konstant auf dem Linebacker-Level attackieren und B, können Teams es nicht ausnutzen, dass die Rams keine wirkliche Edge-Präsenz haben, neben den zwei dominanten Defensive Tackles. Und so in der Summe irgendwie, denke ich, die Offense wird ein bisschen einen Rückschritt machen, das war letztes Jahr so eine Explosion nach oben, dazu die Punkte, die ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass wir nach Saisonende so ein bisschen sagen könnten, dass die Rams eine der Enttäuschungen dieses Jahr waren.
Aber sind sie eine Enttäuschung, wenn sie es in die Playoffs schaffen?
Wenn die Rams, ich glaube schon, wenn sie dieses Jahr mit 10, sagen wir, als quasi vierter Division-Sieger reinkommen und dann direkt wieder erste Runde rausfliegen gegen, was weiß ich, Packers oder was zu Hause, glaube ich schon, dass wir dann nach der Saison sagen würden. Weil so wie sie jetzt das Team zusammengestellt haben, das ist ja auch alles jetzt mit Akeem Talib und Sue, das sind ja keine langfristigen Deals.
Ja.
Und dann kommt ja eben auch dazu, jetzt haben sie Donald bezahlt. Sie haben Gurley sehr, sehr, sehr gut bezahlt. Sie werden zeitnah, kommt dann die Jared Goff-Vertragsgeschichte. Also das wird auch bald ein Team sein, was dann finanziell größere Probleme kriegt. Und jetzt sind sie noch in der Situation, dass sie den Quarterback auf dem Rookie-Vertrag haben und deswegen haben sie ja jetzt so aufgerüstet, aber jetzt, deswegen ist halt jetzt auch das Titelfenster, denke ich. Und wenn die jetzt eine enttäuschende Saison haben oder eben in der ersten Playoff-Runde rausfliegen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann eben Spieler wie Sue dann nicht ja. da verlängert, zum Beispiel.
Das könnte, wir haben ja schon, als wir über die Rams bzw. über die Division gesprochen haben, auch schon da beide unsere möglichen Sorgen thematisiert. Ja. Und das war das Ganze nochmal zusammengefasst. Das waren unsere Bold Predictions. Oh, das hat Spaß gemacht. Ja. Ah, ich habe mich zu Recht auf diese Folge gefreut. Ja, da waren schöne Sachen dabei, auch bei den normalen Predictions und Vorhersagen. Das war die Downset Talk Wahrsager Edition sozusagen.
Die Glaskugel.
Die Glaskugel Edition, die wir gemacht haben. Ich finde, jetzt kann die Saison kommen.
Ja, und wenn sie kommt. Wenn ihr es hört, dann sind es wahrscheinlich nur noch ein paar Stunden.
Oder es hat schon das erste Spiel gegeben.
Ja.
Das erste Spiel ist auch direkt ein Kracher, ne? Falcons gegen Eagles, glaube ich.
Ja.
Das ist schon mal ein sehr hohes Niveau, was wir da hoffentlich zu sehen bekommen. Schauen wir mal. Und dann Sonntag das erste Mal wieder Red Zone. Oh, ja. Und ich dann auf Mallorca.
Ich wollte gerade sagen, für dich auf Mallorca. Willst du dazu noch irgendwas sagen zum
Abschied? Also das werden ja jetzt ganz ungewohnte Wochen. Also zum einen du jetzt diese Woche hier und dann ich ab nächster Woche erstmal auf Mallorca.
Ja.
Dort werde ich eine Premium-Fernsehsendung.
Lifestyle.
Eine qualitativ eine Trash-TV-Sendung, da werde ich die Off-Stimme sein für RTL 2. Mehr dazu seht ihr bestimmt auf meinen Social-Media-Kanälen.
Mhm.
Und dann hören wir uns von Mallorca aus. Hoffentlich, wenn das alles technisch so funktioniert. Ich habe ein bisschen Bammel.
Wir glauben fest dran.
Aber ja, ansonsten gibt's Folgen von Adrian alleine.
Genau.
1,5 Stunden. Naja, müsst ihr halt damit vorlieb nehmen und mich dann im Fernsehen hören zum Ausgleich. Sehr gut. Ja, war eigentlich wie immer, oder?
Eigentlich alles
wie immer. Nur, dass wir quasi uns gegenüber sitzen.
Ja, ihr könnt uns ja schreiben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ob wir plötzlich
es wird anders
viel
klingen,
höher gesprochen
mir,
haben.
Da bin ich mir sicher, auch wenn du dein Mikrofon mitgebracht hast. Es wird, ich glaube, es wird anders klingen.
Ja, das kann sein.
Schauen wir mal. Das war schön. Ansonsten natürlich hören wir uns nächste Woche wieder. Dann nach den ersten Regular Season Spielen, dann werden wir natürlich auf die Spiele gucken, was da aufgefallen ist. Da wird das erste Mal wird der Vorhang geöffnet, werden die Karten offen gelegt und dann werden wir uns ranmachen und die wichtigsten Dinge besprechen, wenn technisch alles so funktionieren sollte. Es geht los, liebe Leute, die NFL Regular Season kommt. Schaut vorbei bei uns, natürlich dann für während der Spiele, da haben wir gar nicht drauf geteasert, ne? Downsettalk.de, natürlich.
Natürlich,
das Forum.
Tippspiel.
Das Tippspiel, natürlich.
Gibt's inzwischen auch. Wir haben es auf Social Media rausgehauen. Findet ihr eigentlich überall, Twitter, Facebook ist es auch. Also
wird höchste Zeit dann auch, ne?
Genau, ist schon oft. Es sind auch, glaube ich, schon über 170 Leute oder so drin. Also
ich noch nicht.
Du noch nicht.
Oh.
Wenn ihr Lust habt, gegen uns und gegen andere Hörer zu tippen, dann seid ihr da bestens aufgehoben.
Und natürlich schaut bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Twitter, Facebook, Instagram. Da werden wir während der Spiele bestimmt auch das ein oder andere an Meinungen raushauen. Das war's für diese Woche. Ganz besondere Folge. Adrian fährt wieder nach München nachher. Erstmal in die Footballerei.
Genau.
Und dann hören wir uns wieder aus weiter Entfernung.
Ja.
Bis denn. Ciao.
Bis denn. Ciao, ciao.